Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
De laatste weekend aan de nacht. De grappige podcast voor de moderne mens een andere week. Wij houden van Frikando, die nemen geen blad voor de mond en praten over alles wat leuk is in de tweede helft van het leven. Snelle caravans, kookrecepten, slechte grappen, Nederland de Eredivisie en het televisieprogramma met Rudy Karel en Amy van de Maaiblokjes. Welkom jongens en meisjes.
Guten Tag aus Rostock.
Ja, moin Eckart. Ne? Schön dich zu hören. Last Exit nach 154.
154 schon.
Genau, das ist ja schon ganz schön viel. Das Cover ist interessant. Was ist das? Das hast du gestaltet.
Das sind drei Bratwürste und Sauerkraut in der Pfanne. Und für mich so das deutsche Traditionsgericht, was ich so, womit ich so als Kind groß geworden bin und fand ich einfach mal eine coole Cover. Außerdem mag ich das auch gerne.
Machst du das in einer Pfanne oder wie?
Ich glaube, also das Sauerkraut ehrlicherweise ist ja nur aufgewärmt, ne? Und aber es war schon ein leckeres Sauerkraut, auch mit so kleinen Schinkenstückchen drin und dazu halt so ein paar schöne Bratwürste. Also das war, ich würde sagen, früher eines der häufigsten Gerichte, bevor alle Pasta gegessen haben, war das ein sehr verbreitetes Mittagessen.
Das stimmt, ja. Machst du das, dieses Sauerkraut und die Würstchen in einer Pfanne, in einer gemeinsamen Pfanne oder?
Nee, das kann man so nicht sagen. Wahrscheinlich habe ich sie einfach aus optischen Gründen so zusammengeschüttet.
Beim Photoshop dann.
Nee, aber ich habe, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe erst die Würstchen gebraten und dann einfach dieses Sauerkraut aus der Tüte dazugeschüttet. Und dann nochmal, das Sauerkraut musst du ja nur kurz aufwärmen, das ist ja schon im Grunde verzehrbereit.
Ja, sehr schön. Ja, ich bin auf, wir haben eine schöne Sendung heute, es geht auch um Drogen. Ich bin heute auf Ibo.
Mal wieder.
Ich bin auf Ibuprofen 800. Ich muss mir jetzt die Maximaldosis reinknallen für vier Tage, weil meine Achillessehne irgendwie soll mal gecheckt werden, woran das liegt. Ja. Ich habe den Test noch nicht ganz verstanden, aber ich mache einfach mal mit, dachte ich.
Deswegen sag mal kurz, hat das dir dein Säckenguru als Hausaufgabe gegeben?
Ja, der aus dem Fitnesscenter, ja, der hat mir das bei McFit. Nee, ich bin nicht bei McFit, aber der Physiotherapeut bei dem Fitnessstudio hat gesagt, ihr müsst da mal gucken, woran es liegt. Und dann nimmst du einfach mal 2400 Milligramm Ibuprofen, also für vier Tage oder fünf, je nachdem. Und dann gucken wir mal, ob es danach weg ist, weil die Entzündung dann raus sein. Aber ich kann es mir nicht ganz... Ich kann mir nicht vorstellen, also ich weiß, wir hatten ja vorhin in der Redaktion darüber gesprochen, ob das dann wirklich davon weggeht. Falls nicht, ist es halt ein Schaden, dann muss das Bein ab und sonst können wir weitermachen mit wie bisher. Dann machen wir einfach Fitness. Ja, dem geht einfach Fitness oder. Also es kann sein, dass es entzündet ist oder wenn es kaputt ist, dann tut es auch ohne Entzündung weh. Ich habe es nicht ganz durchdrungen, aber die Tablette hat auf jeden Fall reingehauen. Also eine 800er morgens, du bist echt, also das ist so wie Liverpool 84 irgendwie so, mit arbeitslos.
Und warum hast du eigentlich als Kind so viel Fußball gespielt oder wovon kommt das jetzt? Oder hast du einfach schlecht in die
Gene? Nee, da war ich so schlecht. das kam bei mir, eine kleine therapeutische Herleitung. Nee, es kam, bin ja irgendwann aus Berlin weggezogen und habe dann Homeoffice gemacht und war dann zu Hause, 3 Meter zum Arbeitsplatz und 2 Meter in die Kantine, zu Hause halt, ne? Und dann ist man halt, und in den restlichen 12 Stunden saß man irgendwie wie angekleistet auf dem Schreibtischstuhl und dann habe ich Fußball gespielt. Schöne Grüße auch an Udo und Jörn und die dabei waren und dann okay, wir spielen mal ein bisschen Altherrenfußball, sind auf dem Platz irgendwie, hatten uns verabredet, dann kamen irgendwie so ein paar 12-, 16-Jährige dazu, ja, können wir mitspielen? Ja klar, ne? Die machen wir doch platt, ne? Die jungen Leute und dann nach 300 Metern konnte ich nur noch so mit Trippelschritt es hat alles, wie die ganze, beide Achillessehnen waren völlig entzündet, also völlig kaputt, richtig also vorher war nichts, Fußball gespielt und seitdem laufe ich seit 2009 mit diesen Schmerzen rum, also hatte auch schon Blutegel dran und Stoßwellen und ach, you name it, jeden Scheiß, also Ultraschall, Massagen, Physiotherapie, Chiropraktiker, Kältekammer, nein, Quatsch, aber also aber jede Menge Krams, das wird nicht besser. Ja. Und jetzt mache ich Fitness, jetzt wird es ein bisschen besser, also die Muskelaufbau, aber also es ist immer noch nicht schön.
Also siehst mittlerweile aus wie Arnold Schwarzenegger, aber bewegst dich in Zeitlupe.
Ja, das wäre schön, ja.
Noch nicht ganz.
Ne? Wenigstens das, nee, nicht mal
ja,
das.
Ja. Nee. Oh Mann, ich hoffe, das geht gut.
Ja, ja, danke, ich hoffe, es geht gut aus. Dankeschön. Ich war in Bremen auf der Jazz Ahead, die größte Jazzmesse Bremens. Sehr nett, schöne Grüße an alle, die ich getroffen habe, die den Podcast nicht hören. Das dürften die meisten gewesen sein. Nee, war total, Jazz is not dead, but, nee, Jazz is not dead, it just smells funny. Ist, glaube ich, ein Ausspruch von Frank Zappa, ne? Kennt auch jeder, aber stimmt auch. Er lebt noch, aber der Deutsche Jazzpreis wurde vergeben. Ich habe nicht viel Gutes gehört, irgendwie war schlecht inszeniert irgendwie. Nicht. Aber viele Leute, die Jazz hören und Musik machen und so mein Alter sind und so, die sind immer noch engagiert, die sieht man noch öfter da. Und alle, ich weiß nicht alle, aber einige, wo ich auch denke, so in mich eingeschlossen, so. Jetzt reden wir wie über die Band und das Booking und die, ja, und das wird vielleicht was und dann, aber alle haben gar nicht mehr so richtig Bock irgendwie, ne, so. Also, aber meine Interpretation, weil ich wahrscheinlich nicht mehr so viel Bock hatte, aber so wäre jetzt so Mitte 50 so, ja, okay, dann haben wir den noch und der ist auf Tour und vielleicht können wir da was machen oder so, ja, weiß ich nicht oder so und dann alle so, ja, mal gucken, ne, also wäre schön, wenn die Rente bald alle in Rente gehen könnten und dann Jazz auch wieder zu Hause hören können oder so, ne.
Also ich war ja früher öfter mal auf so Jazz-Festivals und jetzt muss ich zugeben, die letzten Jahre nicht mehr so, aber was ich immer cool fand, war, dass das meistens so, also auch hier in der Gegend gibt es, glaube ich, so zwei oder drei Jazz-Festivals regelmäßig. Ich erstaunlich große Zielgruppe, also wo ich immer denke, komisch, aber vor allem halt würde ich sagen, entweder studentische Zielgruppe oder halt so meine Altersgruppe, was du gerade sagtest, so eine 40- bis 60-Jährige und eher so, ja, so vielleicht so ein intellektuelleres
Publikum. Total, ja.
Aber immer coole Szene, weil die Leute sind alle total entspannt.
Ist cool, das, die Szene ist cool, ja.
Ne? Und die Stimmung ist völlig unaggressiv, ist cool, entspannt so, ne?
Entspannt, ja.
Und dann, was ich immer gerne mochte, waren Leute, die sich so lustige Free-Jazz-Sachen ausgedacht haben. Das war irgendwie immer geil. Und so ein bisschen freakige Sachen, ne? Auch die Leute waren interessant und aber bei Jazz, finde ich immer, gibt es so eine Begriffsverwirrung. Es gibt ja manche Leute, die auch so, sagen wir mal, so Big Band Sound so ungefähr für Jazz halten. Und wie würdest du denn Jazz definieren überhaupt? Ist das alles
Jazz,
was mit
Trompete sich, und... Jazz hat ja zig Spielarten. Ne? Also auf der Jazz, also Jazz hat ist ja auch eine Messe, also Fachmesse für Jazz, also für Labels, für Vertrieb, für Booking-Agenturen, für Orchester, für Sender, für Exportfirmen irgendwie oder eben Länder sind eben auch übrigens die Dänen und Finnen und Schweden waren Freitag um 11 schon alle besoffen. Das ist aber Tradition. Also an dem Stand gibt es dann immer schon richtig früh Alkohol und dann sind die alle mir schon gut dabei. Also das ist aber auch jedes Jahr so.
Ja.
Und das ist halt so, ECM ist halt da, also die coolen Labels auch und so, ne? Und also alle und Jazz-Thing oder weiß ich, Till Brenner habe ich getroffen. Mal den, wir haben Adrian Madani ja im Book Management.
Genau.
Und der
so
spielt jetzt in Kampen auf Sylt mit Till Brenner zusammen, ja. Genau.
Schön.
Nee, aber ich muss sagen, das ist halt auch so, das ist natürlich das Gegenteil von Orchester-Jazz oder von Jazz-Pop oder so, ne? Oder Skiffle und sowas gibt es eh nicht mehr. Aber das ist natürlich mehr so Modern Jazz, irgendwie Bebop oder auch kein Acid Jazz, was gibt es noch? Also, das ist schon sehr mehr so modern eben und Cool Jazz oder sowas, so in der Richtung und gar nicht mehr so auf großes Publikum gemünzt. Aber Jazz hat, ich meine, es gibt eine super, aber ich glaube, ich schon mal erzählt, eine super DVD zum Thema Jazz, ich glaube, 12 Stunden, so eine Anthologie. Auf die kann ich sehr empfehlen. Also wer sich damit beschäftigen will, das lief mal auf National Geographic. Das ist die große Jazz-Anthologie, mal kurz gucken, wie die heißt. Da sieht man die Herleitung, ne? Also von den Yoruba in Westafrika über den Blues und Gospel und so weiter, dann halt echt gibt's dann. Richtig, richtig eine tolle Abhandlung.
Ja. Ich kann mich auch erinnern, es gab halt hier immer so diese Jazz, Ostsee-Jazz und irgendwelche Jazz-Veranstaltungen, die so in so einer Klosterruine stattfanden oder so. Das war so ein bisschen moderner. Dann gab es immer so einen Jazz-Band-Ball, der war regelmäßig. Das war dann eher wieder so dieses Big Band, oder war das, glaube ich, die NDR Big Band, die dann zusammengespielt hat. Ja. Irgendeiner Künstlerin. Ja, ich glaube auch mal sogar mit einer Künstlerin, die du unter Vertrag hattest.
Ist mir das Pat Appleton, ne? Oder so, ne?
Genau. Und solche regionalen Größen.
Ja, schöne Grüße, ne? Die war auch mal unter Vertrag bei uns, ja.
Ist die Frage immer, was ist das jetzt noch, Jazz? Eigentlich würde ich das gar nicht, aber ist ja auch egal. Ja,
ist Jazz, Pop oder New Jazz oder was auch immer. Oder eben Orchester, also Jazz, Pop ist, kann man ganz viel subsumieren und drunter oder so, ne? Also auch.
Aber jetzt, ich glaube, die Grenze kann man setzen da, wo die Männer so Strohhüte aufhaben und so kleine Westen anhaben, ne? Das ist dann
Dixie. Ja, und so ein Waschbrett vom Bauch und dann so diese Plastik.
Und zwischendurch immer Knopf aufrufen.
Genau.
Ja.
The Story of Jazz muss ich nicht mal raussuchen, das finde ich jetzt nicht. Das war eine der besten Jazz-Anthologien, die's,
so. Ja. Ich hätte schon gehofft, du hast es vergessen, aber.
Nee, ja. Das ist. Genau, was war sonst noch los? Ich habe Benjamin von Stuttgart-Barre habe ich das jetzt angefangen, die ersten 30 Seiten habe ich gelesen. Liest sich gut, also der Anfang liest sich gut. Er schreibt in der dritten Person, ne? Interessanterweise. Über eine junge Angestellte im Medienbereich, die dann vom Chef genau seines Zeichen Julian Reichelt. Verklausuliert, zwinker, zwinker. Hofiert wird und so weiter. Mhm. Fing gut an, also ich könnte mir vorstellen, dass es ein gutes Buch ist. Also, meistens wird er ab der Mitte enttäuscht bei ihm, ne? Also, ich habe ja irgendwie. Was war das letzte Buch? Haben wir mit Udo Lindenbecher, was war das?
Panikherz.
Panikherz fand ich ja nicht so, naja.
Fandst du nicht so gut? Also bei ihm ist, glaube ich, das Ding immer, dass er sich meistens, er war völlig fasziniert in ein Thema reinstürzt und dann merkst du so eine gewisse, so ein bisschen manisch, also es ist dann auch total nah dran immer am Objekt. Bei Lindenberg kannte er dann wirklich jeden Text und alles, was er jemals gemacht hat und so, ne? Und ist, glaube ich, auch tatsächlich, das ist dann für ihn sowas wie weiß ich, ist fast wie Religion, ne?
Schon bedenklich, ja.
Und, keine Ahnung, aber es ist so ein Persönlichkeitsmerkmal von ihm, glaube ich, oder? Dass sich so Sachen so reinfuchst.
Echt, ne? Und, total Fandom, ja.
Ja, ja.
Es hat ja viele Wellen geschlagen. Ich kriege jetzt viele Fragen auch so hier. Wie ist das sein? Kann das sein, dass genau zum Verö des Buches irgendwie die Zeit, dann diese WhatsApp-Nachrichten da irgendwie liegt oder so? War natürlich perfekt getimed, ne, würde ich mal sagen.
Genau. Das war ja das Thema, was wir letztes Mal drüber gesprochen hatten, dass Herr Döpfners WhatsApp-Nachrichten, die vermutlich an Herrn Reichelt gingen, plötzlich veröffentlicht wurden, just zu diesem Zeitpunkt. Und zufällig dann kurz darauf die Bild-Zeitung, beziehungsweise Springer, dann Herrn Reichelt verklagt hat auf Rückgabe der Abfindung. Und
ach stimmt, genau, ja, das war die genau, wegen Industriespionagefirmen oder was
ich das da. Ja, oder vielleicht auch, dass er einfach nicht geschwiegen hat über diese Themen. Oder dass man es vielleicht mutmaßt, man weiß es ja alles nicht so genau, ne? Wissen wir ja nicht. Und Springer weiß es auch nicht so genau. Wer jetzt, aber es liest sich schon so, als wenn es im Grunde diese Sachen lesen sich alle so, diese WhatsApp-Sachen, das Buch kenne ich ja nicht, lesen sich alle so, als wenn sie hätten gehen können von Herrn Döpfner an Herrn Reichelt so um 2 Uhr morgens nach 3 Flaschen teurem Rotwein. Und keine Ahnung, wer weiß, ne? Da kommen wir auch schon zu unserem nächsten Kunden, der auch kulturell tätig ist und auch gerne mal nachts 3 Flaschen Rotwein trinkt, nämlich dem unseren guten Freund Till, der durch mittlerweile durch
Till Schweiger, ja.
Ne, durch die Bild-Zeitung gezogen wird, wegen der anstrengenden
Imperator
am Drehort.
Imperator
genau. Und sein Wohnwagen wurde Todesstern genannt. Und fand ich eigentlich ganz lustig alles, ganz kreativ.
Stimmt, das fand ich,
Da gab es wohl auch schon mal also eine lautstarke Abmahnung, ne? Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob er jetzt körperlich da wirklich aber wirklich zugeschlagen hat oder nicht. Das lässt sich ja schlecht nachvollziehen, aber es heißt so, ne? Am Drehort, unter Alkohol. Und das war wohl dann, also angeblich wäre es ja wohl ein Kreativmensch von oder ein mit, ich glaube, er arbeitet mit Paramount, mit dem arbeitet er zusammen, auf jeden Fall einer von der, von dem, oder Columbia, ich weiß
nicht. Nee, ich glaube, das ist nicht,
oder Universal?
Konstantin ist das doch, ne?
Ach, entschuldige bitte, kann auch Konstantin sein, genau. Und dann hat er ihm wohl gesagt, dass er so in dem Zustand nicht arbeiten könnte und das hat er sich dann wohl er sich nicht gefallen lassen und dann hat er den Herrn wohl, einen Bugs gegeben,
angeblich. So wie der Jeremy Clarkson von der so BBC.
Ungefähr. So ungefähr. Ja, schöner Vergleich.
Jeremy Clarkson ist aber cooler, oder?
Ja, deutlich cooler, deutlich cooler. Das, erstens, weil er Engländer ist, das ist schon mal
grundsätzlich cooler.
Schon mal, grundsätzlich lustiger und cooler.
Das stimmt.
Das ist einfach leider so.
Ist richtig, ja. Ja, nee. Total.
Das ist auch, weißt du, das ist, ein Schwein mit Lippenstift ist trotzdem noch ein Schwein, so ist es halt. Und das gilt ja auch für Till Schweiger. Also das ist einfach, ne? Also deutsche Komödie.
Das ist Kompliment, so, habe ich noch nie, ne, von dir gehört.
Na, nee, du hässliches Schwein. Nee, weißt du, so, das ist ja, Dresden, ne? Das ist ja so, ich sag mal, deutsche Komödie, das ist ja so wie italienischer Polizist oder wie englisches Cordon Bleu oder so. Das ist einfach eine Unmöglichkeit. Und also schließt sich eigentlich aus, ne? Und Nora Tschirner hat sich ja dann gleich geäußert, die ja in vielen den erfolgreichen Schweiger-Filmen die Hauptrolle gespielt hat, nämlich
Kein Ohrhasen habe ich mal gesehen.
Alles Filme,
muss ja die 3 Minuten ausschalten, ja.
Das geht, ne? Ich glaube, alles Filme, die sie gerne vergessen hätte, die aber dafür verantwortlich sind, dass sie heute so erfolgreich ist, ne? Also diese 2-Uhr-Küken, 3-Uhr-Hasen, ich weiß nicht, wie der Scheiß heißt, ne? 4-Loch-Stufen. Ich weiß nicht.
Ja, das war der Beste. Ja, genau, ich erinnere mich. Ich kann das natürlich überhaupt nicht mit dem Typen, mit dem Menschen überhaupt nicht beschäftigt. Ich habe nicht mal Manta gesehen. Also, das ist ja wohl Pflicht.
Den ersten hast du auch nicht gesehen?
Nee, auch nicht, nee. Ich glaube nicht. Nee, habe ich nicht. Wenn, einen Teil nur, also mal zufällig. Ja. Nee, das ist mich nicht so richtig begeistert. Also. Aber ich meine, jetzt in solchen Zeiten so ein Manta Manta 2, ich weiß auch nicht, hat das denn funktioniert an der Kinokasse? Ich glaube schon, ne?
Ach, so gut funktioniert,
10 Millionen Umsatz, ne, glaube ich. Ne?
Also ich habe nur gehört, dass er da wohl auch so wieder im angetrunkenen Zustand so ein Video veröffentlicht, auch sehr, also so auf Instagram, glaube ich, so Stories, wo die nur aus Tippfehlern bestanden und so, also wo du merktest, okay, auch hier war schon wieder der Teufel Alkohol am Werk, keine Ahnung. Ja. Was ist da jetzt insgesamt so zu sagen? Ich weiß es auch nicht.
Boris Palmer hat ja auch gesagt, er hat überdreht, das Rad ist überdreht oder so, zurückgetreten, also bei den Grünen ausgetreten und will sich in Therapie begeben, ne? Wäre ja, ich weiß nicht, ob der Herr Schweiger so für Selbstreflexion besitzt, irgendwie das auch sowas auch zu tun. Manchmal hilft es ja auch, ne? Irgendwie, ne?
Also Boris Palmer, würde ich sagen, ich hatte dazu jetzt so einen Aufsatz gelesen von Hasnain Kasim, das ist so ein ganz origineller arabischstämmiger Autor, der dazu geschrieben hat, naja, dass im Endeffekt der Palmer sicher eine Bereicherung war für die Grünen, einfach auch, weil er manchmal so ein bisschen abwegige Gedanken reingebracht hat und so, dass er jetzt austritt. Also ihm persönlich würde das ja nicht schaden. Er wird jetzt wahrscheinlich der beliebteste Oberbürgermeister aller Zeiten werden in Tübingen. Also das ist ja immer so eine Frage, er kriegt vielleicht auch ein bisschen zu viel Applaus von der falschen Seite, würde ich mal denken. Ich würde auch sagen, dass der Typ, ich glaube, dass er im Endeffekt ein schlauer Typ ist und dass er ständig diese Pipi-Kaka-Wörter verwendet, ne? Also entweder geht es um das N-Wort oder den Judenstern etc. Also das sind so Sachen, wo ich sage, er weiß natürlich ganz genau, was er damit provoziert, was er damit für Stürme auslöst. Ich hätte es an seiner Stelle gelassen. Andererseits finde ich auch die Aufregung übertrieben, also dass er jetzt deswegen Nazis raus an den Kopf geworfen kriegt, egal wo er hingeht, halte ich auch für Quatsch. Aber im Endeffekt, er ist erwachsen, er muss wissen, was er macht. Er ist jetzt halt bei den Grünen raus. Ich glaube nicht, dass ihm das schaden wird. Für die Grünen ist es ein bisschen schade, für ihn ist es ein bisschen schade, dass er nicht einfach eine andere Wortwahl gewählt hat. Tja, weiß ich nicht. Ist ein Aufreger auf Twitter, aber ich glaube, wird in Kürze auch wieder vergessen sein.
Ich denke auch, wie lange sich das hält, weiß man nicht. Die Julian Reichelt-Geschichte wird, glaube ich, noch ein bisschen länger dauern. Da
gibt's
auch, ich glaube, die Berliner Zeitung hat, glaube ich, auch noch was dazu beigetragen. Irgendwie. Ich glaube, da gab es ja auch irgend so ein Angebot, dass da Sachen veröffentlicht werden sollten. Egal. Es wird für zu weit, wurde auch in anderen Podcasts schon ausreichend behandelt. Ich habe noch gesehen, und zwar genau, Dominik Eulberg, seines Zeichens DJ und Biologe, hat heute ein Buch, Tönende Tiere heißt das. Wollte ich nochmal ganz kurz als Literaturtipp ans Herz legen. Und zwar ist das so ein Buch, das hat er gemeinsam gemacht mit Matthias Garf, ist erschienen im Eichborn Verlag, und da geht es um verschiedene Tiere, die nochmal so beschrieben werden und auch ein bisschen so aus einer popkulturellen Sicht, sage ich mal. Dazu gibt es so selbstgebastelte Tiere aus irgendwelchen Alltagsgegenständen, ist total nett gemacht. Und da wird eben nochmal kulturell, also so eine, er selbst, ich habe mit ihm telefoniert, weil wir eventuell auch was für ihn machen. Er hatte gesagt, er arbeitet nicht interdisziplinär, sondern interdisziplinär, sondern zwischen den, wie heißt das denn, Intradisziplinär? Also Intradisziplinär. Inter, sondern Intra, weil ich glaube, er verbindet halt Kultur und Naturwissenschaften. Also
ja.
Sprich, auch so den,
die
und er hat, dazu kommt jetzt noch dem Buch, was wirklich toll gemacht ist, glaube ich, kostet um die 25, 30 Euro. Sieht ganz liebevoll gestaltet, auch ein schönes Geschenk für Naturliebhaber. Also der Eichelhäher ist hier drin, die Feldlerche, alle mit Beschreibung und dann gibt es auch QR-Code nochmal zu, ich glaube, zu einer Website, wo dann noch mehr zu finden sein wird. Und es gibt dann, was er gemacht hat, es sind dann die Vogelstimmen, hat er dann in MIDI-Daten transferiert und dann da Musik draus gemacht. Also das ist natürlich jetzt nicht unbedingt hörbar im Sinne von tanzbar oder so, ne? Aber es ist halt schon, also das heißt, er selber ist gar nicht der Creator, sondern das ist dann eben die Amsel oder die Feldlerche. Ich werde mal gucken, das kann man das jetzt abspielen. Gerade das Original. Achso, genau, da ist jetzt im Originalbuch ist jetzt, glaube ich, hier der Sound des Vogels zu hören, wie der klingt. Und naja, das ist ein interessanter Typ so und er ist auch eine ganz interessante Meinung über hier Bienenhotels und Steingärten und so weiter. Und da gibt's er macht auch eine Lesereise und da, das ist auch sehr spannend. Da referiert er eben auch über sein Wissen irgendwie als Biologe und es deckt sich nicht ganz häufig eben nicht mit dem aus der aus irgendwelcher allgemeinen Forschung. Aber egal, Dominik Olbeck, Tönende Tiere, jetzt als Buch erschienen heute, Eichborn Verlag, also schöne
klingt
Sache.
Klingt gut, klingt interessant.
Schöne Sache. Bevor ich es vergesse, ich habe es gefunden, The Story of Jazz ist jetzt auch hier. Und zwar, jetzt zeige ich es gerade eben, Jazz, a Film by Ken Burns, 4 DVDs, 12 Stunden, auf DVD wohlgemerkt. Gibt es auch für dich als Aficionado auf VHS für 113 Euro. Also DVD kostet 34 Euro, aber wenn du wirklich mal alles über Jazz wissen willst, also die ganze Geschichte, und Miles Davis, 3 Stunden allein Miles Davis, glaube ich, dann ist das wirklich echt das fetteste Ding, was du dir angucken kannst. Dann weißt du alles und genau.
Noch, das vielleicht noch so. Noch technische Frage, auf Super 8 gibt es nicht?
Nee, ich glaube nicht, warte mal. Nee.
Ah ja.
Gibt es, okay. Ist immerhin auf 423 in Musik-DVDs bei Amazon. Wow. Naja. So, genau, das wären meine Kulturtipps.
Dann gebe ich jetzt auch noch ein kleines, vielleicht noch was aus einem ganz anderen Spektrum, noch ein Buch, was ich gerade, ich habe es am Wochenende versucht zu lesen auf dem Balkon in der Sonne, ist mir aber nicht gelungen, ich bin nicht so weit gekommen, aber ganz tolles Buch, über das, glaube ich, auch hier noch nicht gesprochen habe, und zwar Hardcover, ein Buch über die britische Band Screwdriver. Und Screwdriver ist ja die meisten bekannt so als mit dem Sänger Ian Stewart als so bekannte Neonazi-Band, gehörte aber in den späten 70er und frühen 80er Jahren in England zu den Vätern der Punk-Szene, der aufstrebenden Punk-Szene. Zu der Zeit hatte der Sänger auch noch lange Haare und hatte mit Politik gar nichts zu tun. Sehr interessante Story, also so ist mit allen möglichen Bands aufgetreten, von den Sex Pistols bis zum Motorhead, und hat eben damals auch tatsächlich gute Songs veröffentlicht und so, also Punk-Songs halt. Nur nicht, was er später gemacht hat, irgendwann war er dann ja das Aushängeschild von der White Power-Bewegung, hat dann mehr so eine verquaste Art von Rockmusik gemacht, sowas, was die heute so hören, die Rechten und so, ne? Aber damals halt eine sehr interessante Band, und das Buch ist unheimlich liebevoll gemacht, ist vollgestopft mit alten Zeitungsartikeln aus irgendwelchen englischen Musikzeitschriften und aus der Bravo. Es gab zum Beispiel auch mal eine zweiseitige Bravo-Story über Screwdriver. Die Überschrift war Schraube locker, Fragezeichen. Und sehr gut. Ja, also sehr interessantes Buch. Wer Bock hat auf so früh...
Auf Englisch oder ist das auf Deutsch?
Nee, ist auf Deutsch tatsächlich. Und eben, wie gesagt, lebt halt von diesen wahnsinnig vielen Querverweisen, Interviews mit Lemmy, Interviews mit, was weiß ich, Johnny Rotten. Also jedenfalls, sie erzählen halt, was sie mit Screwdriver erlebt haben und so. Und eben, wie gesagt, alles vor der Zeit, wo sie dann zur National Front gestoßen sind und da sozusagen dann Ian Stewart seinen Lebensunterhalt damit verdient hat, so rassistische Musik zu machen.
Ah ja, okay. Und das ist aber also sozusagen eine Biografie, also von Externen geschrieben und dann kritisch, wie Rockorama, ne? Oder so ein bisschen auch.
Richtig,
so.
Wie im Grunde ähnlich wie Rockorama. Ich glaube sogar dasselbe, derselbe Verlag, wenn ich es richtig weiß. Auch ähnlich liebevoll gemacht. Wie gesagt, es ist ein sehr wertiges Hardcover-Buch. Ob die Zielgruppe wirklich so groß ist, erstaunt mich so ein bisschen. Vielleicht sind ja auch viele Leute, die sind dann vielleicht auch nachher enttäuscht, dass da nicht das drin ist, was sie erwartet haben. Aber das kann natürlich auch sein, dass das dann die Zielgruppe ist, ne? Aber das Buch selber ist echt wahnsinnig toll geschrieben. Mhm. Wie gesagt, ganz viele Interviews und so Szenen aus der damaligen Zeit, eben England der 70er Jahre. Kennst du, was du gerade auch sagtest, eben wirtschaftlicher Niedergang, dann eben die Stimmung, die da herrschte, so als Punk.
Saturismus.
Ganz genau, ja. Ganz genau.
Ja, in England, das ist auch, ich habe gerade gelesen, dass die über die Hälfte, also die Mehrheit der Briten bereut den Brexit mittlerweile, irgendwie, weil es irgendwie vorne und hinten klemmt. Aber ich hätte ganz kurz zurück zur Musik. Also ich hatte ja, also Endstufe, habe ich hier, die sollten ja, die sind doch irgendwo wieder, sollten die spielen und wurde verboten, selbst natürlich. Und da war ich mich gewundert, dass die noch gibt irgendwie. Und die sind aber komplett neu besetzt, ne? Also ich hatte ja ein Mitglied von Endstufe hat tatsächlich bei mir mit mir Abitur gemacht. Ich glaube, Bio-Prüfungskurs waren wir gemeinsam.
Tatsächlich.
Ist lange her, ne? Und war auch immer ganz klar, ne? Also war auch sonst in der Schule selber ging's, ne? Ich weiß nicht, privat weiß ich jetzt. Egal, das führt zu weit, aber ich hätte mir nur gewundert, dass die Bands tatsächlich noch weiter existieren, auch mit völlig anderen Musikern so, ne? Dass da auch
Ich habe das noch mal so.
Natürlich nicht mehr dabei ist und
genau. Es gibt ja auf YouTube, wie heißt der Typ noch mal? Schlaffer, genau. Der Herr Schlaffer, das ist so ein ehemaliger Neonazi aus Wismar, der eben auch nämlich viel immer erzählt über die damalige Zeit und dass eben diese musikalischen Größen, also er hat auch wahnsinnig viel Geld verdient mit Neonazi-Labels und so und ist mittlerweile aber geläutert und hält so Vorträge an Schulen und so weiter. Mhm. Und er hat auch nochmal so ein bisschen erzählt, wie das damals war und dass eben das bis heute so ist, was du gerade sagtest, dass diese Namen halt wie Marken weiterverwendet werden, eben von Endstufe bis Screwdriver bis, was gibt's da noch alles? Störkraft, Lanzer, bla bla bla, alles, was da so initiiert und verboten war, ne? Ähnlich wie Bursum wahrscheinlich oder so.
Bursum, die gibt es auch noch, stimmt. Die machen auch noch Musik.
Sind so einfach so Marken, die weiter gekauft werden. Ne? Und,
genau, die Anti-Marke erst oder so. Erst schon die neue Bursum gehört, der macht ja Lounge oder sowas jetzt. Oder, so. Oder Chillout oder so, irgendwie so Chillout in Moll oder so, wenn wir das mal angehört, ist ja unhörbar.
Ja.
Also, naja.
Jedenfalls.
Ich glaube nicht, dass der geläutert ist. Ich glaube,
wenn der eine Packung
streichen wird, dann
genau. Vor ein, zwei Jahren wurde doch sein YouTube-Kanal verboten. Der hat immer aus Frankreich, der wurde in Frankreich gelebt mit seiner Partnerin. Ja, und hat da immer so, ist da so, also wirklich, wirklich eigentlich lächerlich, in so einem Tarnanzug durch den Wald gelaufen.
Ja, mit so einer Militärkappe immer, ja.
Richtig, und hat dann gerne über Rassen erzählt und über, was sind die wertvolleren Menschen und welche Kultur ist wertvoll und die Wikinger sind so wertvoll und halt nebenbei hat er vielleicht dann so ein Feuerchen gemacht oder so. Ne?
Und der Breivik hat das alles aufgesucht wie so ein Schwamm.
Wahrscheinlich.
Schön, sehr schön. Wollen wir was zu Erfreulichem kommen? Zu Erfreulicherem?
Gerne.
Dann mach ich mal die Flimmerkiste an.
Flimmerkiste auf Last Exit Andernach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für Sie reingeschaut.
Willst du anfangen?
Kann ich gerne. Ich habe heute nicht so viel. Ich habe eigentlich nur drei Filme. Einmal habe ich gesehen 65 bzw. 65 mit Adam Driver. Ist so ein Science-Fiction-Werk. Er landet auf der Erde. Die Idee ist, dass die Menschen oder dass die Außerirdischen auf der Erde waren, bevor es Menschen gab, also sozusagen in der Urzeit, als noch Dinosaurier rumliefen und damals eben schon UFOs interplanetarisch gereist sind und dann eben eins auf der Erde gelandet ist und Adam Driver crasht sozusagen das UFO auf der Urzeiterde, steigt aus, ist der Einzige, der überlebt, glaubt er zumindest, dann findet er noch so ein kleines Mädchen in so einem Glastank und muss dann sich und das Mädchen retten und dabei bekommt das halt mit Dinosauriern zu tun, mit Rieseninsekten, giftige Bären kommen auch vor und Insekten, die gerne sozusagen in den Mund kriechen und eklige Sachen machen und so, hat aber auch ein bisschen was von Aliens das Ganze. Also ist im Grunde so ein, würde ich sagen, so ein klassischer Abenteuerfilm, aber eben auch sehr hoch gepitcht und wer das mag, wer so ein Genre mag, ist da gut bedient, ne? Eben so Abenteuer in unbekannten Welten sind ja eigentlich auch so Filme aus den 70er, 60er Jahren gewesen, ne? Und überraschend ist hier natürlich denn nicht viel, weil das kennt man alles, aber man ist gut unterhalten, also 65 bzw. 65, weiß ich nicht, wie man es jetzt ausspricht, schöner Film von 2023, läuft jetzt im Kino gerade.
Mhm. Ah ja. Ich habe gesehen The Banshees of Inisherin. Endlich mal. Ich habe es bitter bereut. Das ist richtig schlecht. Ja, richtig, wirklich. Ich habe auch, er hat für 8 Oscars nominiert, irgendwie nicht einen gewonnen, ne? Zu Recht, finde ich. Also wirklich schlecht.
Wirklich?
Ja, ich weiß nicht, was sie dabei gedacht haben. Also spielt 1923 in einer irischen, auf einer irischen Insel, in den Sharon. Und die Banshees of the Sharon sind die Todesfeen, ne? dieser Insel. In der Hauptrolle Colin Farrell und Brandon Gleeson, also auch so ihre halt, ne? Toll besetzt auch. Und
wollte ich gerade sagen, coole Typen.
Brügge sehen und sterben dann auch zusammen.
Ja.
Regie Martin McDonagh. Und es ist wirklich Hanebüchen, weil es soll irgendwie lustig sein und es ist wirklich echt bitter traurig und lang. 2 Stunden sitzt man da und dann spielt auf so einer trostlosen Insel halt, ne? Auf der Hauptinsel tobt der Bürgerkrieg irgendwie. Also es ist, auf der Nebeninsel ist halt irgendwie nach wie vor Langeweile irgendwie. Es gibt ein paar Häuser, einen Pub, ne? Und ein paar Schafe oder Ziegen, Schafe und Kühe und so und ein paar Pferde und einen Esel und das war's auch schon. Und das sind zwei Freunde, also sind zwei Männer, die sind seit Ewigkeiten befreundet und dann sagt, spielt von Brandon Gleeson, spielt den Colm Doherty, der spielt, sagt, ja, ich hab jetzt keinen Bock mehr, ich möchte mit dir, finde ich scheiße. Ich hab keinen Bock mehr, mit dir befreundet zu sein. Okay, yeah. Ja, er sagt, ja, wieso? Der sein Kumpel, der gespielt von Colin Farrell, ja, wieso? Was ist denn los? Ne? Und dann ist es auch mal so, die Dialoge auch mal so auf irisch, ja, Colm ist schlechte Laune irgendwie. Warum habt ihr euch gestritten? Ja, weiß ich nicht. Dann habt ihr euch vielleicht gestritten. So, ja, kann sein. So, das ist so, laufen die Dialoge die ganze Zeit, ne? So, und dann macht natürlich der Colin irgendwie so mal Avancen, irgendwie sagt jetzt hier, warum, wieso? Und dann ist eben Brandon ja so in der Rolle eben so genervt, dass er, ich weiß auch, wenn du nur ein Wort sagst, schnell mir den Finger ab, ne? So, und dann nimmt das dann ganze seinen Lauf und das ist irgendwie auch der gesamte Inhalt. Ich will es auch nicht spoilern, aber es endet auch, also Achtung, Spoiler, so, es endet auch nicht schön, aber es ist wirklich, er sitzt da und denkst so, what the fuck? Das ist ja nicht mal lustig oder so oder tragisch oder es ist halt einfach so dumm oder so. Also schade. Also Banshees of Inisherin, die Todesfeen von Inisherin sind nicht gucken. Also auf keinen Fall. Also ich muss sagen, schwere Enttäuschung, ja. Also 114 Minuten, ja.
Echt jetzt? Ja, das war lustig ein bisschen.
FSK 16, ja.
So viel Gutes darüber gehört. Ich habe ihn jetzt nur nicht gesehen, weil meine bessere Hälfte, den langweilig fand, den Trailer, ich dachte eigentlich, das wäre ein schöner Film. Ich bin auch so ein Irland-Fan eigentlich.
Also könnte sein, dass dir gefällt, ne? Also mich hätte er überhaupt nicht überzeugt, aber wie gesagt, vielleicht braucht er ein bisschen mehr Action oder das
Whisky. Achso.
Ja. Ja, es ist wirklich, natürlich.
Verstehe. Also du wärst lieber auf der Nebeninsel gewesen, wo schon Bürgerkrieg war.
Nee, das vielleicht nicht, aber das ist. Also die Landschaftsaufnahmen sind natürlich toll, ne? Und es ist wunderschön alles da, aber naja, also.
Rettet nicht über die Zeit.
Kannst du mal reingucken. Also.
Mach ich. Ja. Ich habe geguckt noch einen Film von 1992 und zwar Romper Stomper. Romper Stomper war so ein australischer Kultfilm der deutschen Skinhead-Szene der 90er Jahre. Ist reichlich actionlastiger Film. Auch ein authentischer Soundtrack aus der damaligen Szene und eben die Botschaft ist halt, die klar ist, dass eben Hass als Lebensstil am Ende doch immer ziemlich armselig ist und auch Dritte dann gefährdet und das ist bei den australischen Skinheads eben so, dass also in diesem Film ist, dass es sind so Unterschichtler und ihre Feinde sind die asiatischen Einwanderer, ne? Das kennt man ja aus England, Parky-Bashing war ja damals immer Thema und Russell Crowe hier in der Hauptrolle überzeugt als ja, doch sehr charismatischer und so sehr dunkler, würde ich sagen, nihilistischer Führer und der Gruppe und ist wirklich ein mitreißender Film, sehr dunkler Trip, auch weil die Australier die Sache so ein bisschen anders angehen, also der moralische Zeigefinger wird nicht ganz so hoch gehalten, auch wenn das natürlich alles in einer völligen Katastrophe endet da. Ja, der zweite Hauptdarsteller, Daniel Pollock, auch ein echt beeindruckender Schauspieler, hat sich kurz nach Abschluss der Dreharbeiten wohl das Leben genommen, war angeblich heroinsüchtig. Also wirklich beeindruckender Film, sehr, sehr rau, sehr fies auch und sehr gewalttätig. War damals, weiß ich noch so, ein Film, den alle sehen wollten und der damals eben auf VHS rauskam, glaube ich, oder auf war es schon DVD, weiß ich nicht mehr. Habe ich jetzt mal wieder nochmal geguckt. Würde ich mal sagen, ist ein Rohdiamant, nicht so geschliffen, wie man das Thema heutzutage behandeln würde. aber auf jeden Fall interessant und eben ja, diese, es quasi was schon voll rüberkommt, ist so diese Hoffnungslosigkeit, ne, von wenn man sich sozusagen so einer Sache verschreibt. Ja, und interessant, dass es eben Australien das genauso gibt wie in Deutschland und die, das vor allem jetzt die voll diese ganzen Symbolik und diese Uniformkrempel aus Deutschland übernommen haben und das am anderen Ende der Welt ist schon irgendwie eigenartig.
So, also, aber die Skinhead-Kultur ist ja eine englische, vielleicht irgendwie durchgekommen, durchaus England, ja. Die Bezug zu England.
Ja.
Wo läuft der denn? Wo kann man den gucken?
Also, ist ja, läuft den kannst du, das ist aber interessant, den gibt es nicht so oft, komischerweise. Wo habe ich ihn jetzt gesehen? Ich hatte, wie gesagt, ich hatte jetzt nochmal einen Rewatch gemacht. Wo habe ich ihn jetzt nochmal gesehen? Ja. Auf Amazon oder so? Ich kann es nicht mehr genau sagen. Ja. Okay. Aber wenn es gut, einfach mal googeln, ne, generell ist es ja so, Leute, muss ich euch auch nochmal sagen, wenn ihr euch darauf beschränkt, auf die Filme, die auf Netflix laufen oder auf Sky oder so, dann kriegt ihr nur einen sehr kleinen Ausschnitt mit. Also ihr müsst, wenn ihr euch mal ein bisschen tiefer mit dem Filmthema überhaupt beschäftigen wollt, dann müsst ihr einfach mal ein bisschen durchs Internet surfen und mal vielleicht so Filmforen gucken oder so. Also es gibt viele unentdeckte Diamanten und Edelsteine, die nicht so auf den Hauptplattformen drauf sind. Ne? Das ist leider so. Es ist eben nicht wie bei Spotify. Bei Spotify ist ja anscheinend wirklich alles drauf, habe ich den Eindruck, was Musik angeht. Die Portale, also was weiß ich, Amazon, Paramount, Spotify ne, und Netflix und so, die bilden leider wirklich immer nur einen Ausschnitt ab. Also die bilden nicht wirklich alles ab, was relevant ist.
Das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass du da ganz schön dig a little deeper praktizierst. Ich erinnere mich nur an Hell's Angels in Vietnam. Den man,
du Arsch.
Nee, toller Film. Ich wusste nur nicht, dass es sowas gibt irgendwie. Mit Kannibalen, Vietnamkrieg und Motorradgangs. Ne? Richtig geil.
Nee, genau.
Da habe ich echt überzeugt damals.
Ja.
Nee, da bist du ja voll drin. Also da kenne ich, glaube ich, wenige, die.
Ja.
Ich bin ja fast fertig. Ich habe mich nur noch was gesehen, ist mir aufgefallen. Und zwar habe ich gesehen in der ARD Flussgiganten. ein Film über ging um Gewässer in hier in Österreich oder sowas, ich weiß gar nicht, wo das geht. Also ja. Flussgiganten, also ging um die Flora und Fauna und der Kommentar war von Frau Schamoni, die Donau war das, ne? Und da hat sich Frau Schamoni, der Fluss schlängelt sich durch den kleinen Ort, bis er 20 Meter hinabfällt. Ein tolles Naturschauspiel. Und dann denkst du mal, Alter, jetzt, wo ist der Witz? Komm, erzähl, wo ist der Gag jetzt? Ne? Wo ist der Zynismus? Das ist so geil. Also ich finde ihn ja klasse. Und ich fand der Studio Braun auch geil. Aber wenn du Rocco Schamoni kennst aus anderen Kontexten. Ja.
Dann
denkst du, Alter, das ist richtig lustig. Erzähl mal einen Gag oder so. Mach mal einen Witz jetzt. Was ist denn da jetzt an dem Schwanenpaar jetzt so was ist denn da jetzt? Gibt's da noch zu erzählen oder so? Also Flussgiganten mit dem Kommentar von Rocco Schamoni, fand ich voll geil. Man guckt das ja beim Zappen oder so, ey, wenn man in der Ruhe, ja. Ey, so, okay, da ist was über Fluss oder so, dann bleibt man mal da mal hängen, wenn man so schon den ganzen Tag genug Stress hat oder so, und dann kommt doch noch Rocco Schamoni und erzählt dann irgendwie in seiner geilen Hamburg, der norddeutschen Art dann irgendwie, was der Laubfrosch gerade macht oder so, oder die Wasseramsel ein seltenes Naturschauspiel abliefert. Das, Alter. Komm, lass es raus, komm, erzähl mir mehr, gib mir noch den Gag, ey. Also, weil, ja, stimmt. Total lustig, also echt, also vielleicht kennen die meisten von der die ganzen Digeto-Scheiß gucken oder die ARD gucken, den Rocco gar nicht, ne, also aus Dorfpunks oder aus Studio Braun oder hier Trafraktus, aber naja. Fand ich sehr lustig. Also Flussgiganten, ARD, gerne mal reinschauen. Ich glaube, das ist regelmäßig gebucht.
Ja, ich hatte auch gerade so, wo du das so geschildert hast, dachte ich, jetzt kommt gleich ein Gag oder so. Das wäre vielleicht so.
Ja, das ist
Heinz Strunk oder sowas. Dass er so Goldfische so als Haie dann darstellt oder so, weißt du, irgendwie sowas. Und das fällt mir gerade ein, dasselbe hatte ich vor kurzem. Es gibt so einen deutschen Komiker, der in England ganz erfolgreich ist, der immer so sozusagen den lustigen Deutschen gibt. Ich habe mir leider den Namen entfallen.
Aber ohne Stahlhelm oder so.
Nee, Henning Wehn. Heißt er, glaube ich, Henning Wehn. Ist wirklich ein super Typ, wirklich sehr lustig und ist so sozusagen das deutsche Aushängeschild in England, so in der Comedy-Szene. Und der hat dann auch so eine Serie vertont, genau was du gerade sagtest, die heißt, glaube ich, Black Raven. Da geht es nur um Unglücke, also um schwere Unglücke, wo eben irgendwelche großen Katastrophen waren, Flugzeuge abgestürzt, Fabriken explodiert und so. Und denen verleiht er auch seine Stimme. Und das war für mich auch so lustig, weil ich Weil ich auch jeden Augenblick, jetzt muss jeden Augenblick der Gag kommen, aber kommt kein Gag.
They all burn to death. War ein schöner Zettel.
Genau. Ja. Also ich genau das nämlich auch nicht erlebt, das gibt's doch gar nicht. Was macht er da? Henning Wien.
Ja. Ja, genau. Sehr schön.
Achso, da habe ich noch einen Film gesehen, den, ich weiß nicht, ob du den damals gesehen hast. Ich war ja in den 80ern, auch noch in den 90er Jahren, das war der große Fehler, noch ein Schwarzenegger-Fan und habe also immer noch diese Filme von ihm geguckt, die immer schlechter wurden, immer schlechter wurden. Und es gab ja, ich weiß nicht, wie hieß das alles noch damals, das Six Day, ich glaube Collateral Damage und so weiter. Also jedenfalls, seine Filme wurden halt immer schlechter und ich habe dann noch 1999 einen Film geguckt, End of Days, Nacht ohne Ende hieß der. Und das war so eine Mischung, ich habe den damals auch im Kino gesehen, aber völlig verdrängt wieder. Das war so eine Mischung aus Sieben, Da Vinci Code und eben so diesen typischen Schwarzenegger-Action-Sachen und irgendwelchen One-Linern und so. Also eine völlig bescheuerte Mischung. Und ich habe da eben, ich weiß, dass ich das kurz geguckt habe, war erstmal verblüfft und dann war es so ziemlich schnell auch genervt, weil die Handlung ist halt völlig konfus, ne? Ist einfach total vollgestopft mit so pseudo-satanischen, okkulten Bildern und Kirchen und Teufeln und Nebel und Explosionen und Tote und Rituale und eben ab und zu mal so ein knackiger One-Liner von Schwarzenegger, der gar nicht reinpasst. Und also im Grunde würde ich sagen, es ist so Dämonenkiller und John Sinclair zusammengeschüttet, dann gut püriert und so ein bisschen behäbiger, etwas älter Schwarzenegger draufgegossen. Also echt absoluter Rotz. Also End of Days habe ich nochmal geguckt hier. Wurde auch hier vom übrigen Publikum echt abgemahnt dafür, dass wir das geguckt haben. Kann ich also nicht empfehlen. Muss ich sagen, ist schlecht gealtert, so wie ich ungefähr. Also nicht gealtert.
Ja, bitte, das wollen wir ja sowas sagen. Also das wollen wir ja jetzt hier nicht hören. Ne?
Das wollen wir nicht sagen.
Nein, das wollen wir lieber nicht sagen, genau.
Mein Schatz.
Ja, genau. In dem Sinne, nee, aber alles, was schlecht geht, 80er Jahre, komme ich gleich nochmal drauf. Wir haben eine schöne Top 10, echt Spaß gemacht.
Ja.
Das war deine, meine, ich weiß egal.
Deine Idee.
Ja, ich hätte Uli extra nochmal gefragt vorher, ob wir es schon mal hatten. Er meinte nicht. Dankeschön für den Hinweis. Das Lea-Korrektiv zugeschlagen. Da haben wir das Orakel haben wir konsultiert, so
rum. Ja, genau.
Genau, deswegen kommen wir da auch gleich zu. Ja, dann mache ich mal zu und gleich wieder auf und dann hören wir uns dann bei den Top 10 wieder.
Jawohl.
Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Hallo, ich bin der Michael aus 9a Ahrweiler, wobei ich aus 9a komme. Ich stehe hier mit meinem PKW an der A61 Richtung Erftstadt, genauer gesagt Raststätte Heimatsheim. Aber das ist ja egal. Eigentlich möchte ich schon ganz lange sagen, wie klasse ich den Podcast von Arndt und Eckart finde. Richtig toll. Ja, alles Gute.
Yeehaw! Howdy, partners! Tonight we got the best of the best for you. Welcome to our last exit Andernach Top 10. It's just awesome!
Oh, so, die 800er hauen echt rein hier, die Ibuprofen.
Passend zur Top 10. Erzähl mal, wie bist du denn drauf gekommen?
Keine Ahnung.
Warum immer Drogenthemen? Was ist denn das?
Erzähl mal. Ach so, das könnte an meiner Vergangenheit liegen, aber das möchte ich auch nicht beschwören. Die Top 10 Drogensongs haben wir heute.
Genau.
Und ich fange einfach mal an. Und zwar ist das erste ist nämlich schon mal wieder gar keine Droge, ne? Also ich fange mal ganz harmlos an, ganz niedrigschwellig, ne? Und zwar von 1984. Huey Lewis and the News, I want a new drug. Das habe ich, das sage ich auch nur, weil ich damit persönlich Verbindung. Ich war nämlich genau da, wo das ein Hit war, meine ich, da als Austauschschüler seinerzeit da drüben in den USA. Yeah. Und es geht natürlich nicht um Drogen, es geht um die Liebe. Und
das ist ja auch eine Droge, ne? Oder?
Ja, das ist auch eine Droge, genau. Das ist von seinem dritten Album Sports, ne? Also eigentlich damals fand ich das super. Also ganz ehrlich, ich meine, kann man sich jetzt für schämen, ist klar, ist peinlich und so.
Warum das denn?
Aber Heart and Soul war da irgendwie.
Ja.
Genau.
Power of Love?
Oder war das eine andere Platte? Ich weiß nicht, musst du gucken, wie das Tracklisting ist, aber I Want a New Drug ist halt auch ein tolles Video, also richtig 80er, also komplett 80er Jahre, wo er dann natürlich dann sich aufsteht oder zu spät kommt, zum Konzert kommt und dann irgendwie immer eine hübsche Frau über den Weg läuft und alles mit ich glaube, der kommt aus San Francisco, kommt ja, ne? Ich glaube, Ich meine,
ich hätte ihn jetzt eher in New Jersey verortet, aber ich habe keine Ahnung. Nee, weißt du was? Ich war zu der Zeit in New Jersey. Nee, so, keine Ahnung. Nee,
weil das Video spielt nämlich in San Francisco. Irgendwie
und das ist bestimmt so.
Und ich meine, das irgendwie da. Aber nee, ganz toll. Und ja, es geht um die Liebe als Droge. Und ja, er wollte ja auch keinen Drogensong schreiben. Also es war einmal ganz klar, dass es dann natürlich auch gar keine. So, das der klingt halt nur, im Titel steht es halt drin und so weiter. Und deswegen, total als straighter Typ so, der trinkt seinen Bud Light irgendwie, oder früher gab es kein Light, irgendwie ein normales Budweiser, und spielt Baseball oder guckt Baseball und macht und ist, glaube ich, gut gealtert irgendwie, lebt auch noch irgendwie im Gegensatz zu Eddie Van Halen, ist ja leider nicht, der ist ja leider im Oktober vor 3 Jahren, naja, aber ja. Genau, ich will lange Rede, kurzer Sinn, also I Want a New Drug von Julius in the News, aber das mit persönlichen Präferenzen, weil auch das eins der wenigen Videos war, die damals in den USA auf MTV liefen.
Ja.
Und deswegen das irgendwie sich eingebrannt hat, genau wie Money for Nothing von Mark Knopfler. Ja.
Nee, fand ich damals auch super und war auch damals Teil von ganz vielen Soundtracks, ne? Unter anderem glaube ich auch Zurück in die Zukunft und so.
Ja, genau. Der kam ja 84 raus, genau.
Ja, und das war einfach, das war so der Soundtrack unserer Jugend, ob man das gut fand oder nicht, aber das war jedenfalls, Huey Lewis and the News, die haben wirklich die Charts blockiert, ne, rauf und runter, und ich weiß auch noch, Heart and Soul war, glaube ich, so, das ist noch ein früherer Song, den mochte ich auch gerne und so, war damals so eine Musik, ne, und ja, stimmt, war eine coole Band. Okay, ich habe bei mir noch auf Platz 10 einen Song von den Ramones, und zwar geschrieben von Didi Ramone, Now I Wanna Sniff Some Glue. ja, da geht's halt um das Schnüffeln von Klebstoff, ne? Also eine preiswerte Möglichkeit, so ein bisschen sich die Zeit zu vertreiben als gelangweilter Teenager mit schlechtem Urteilsvermögen. Und ja, der Song ist relativ kurz, wie das damals so war, 1,34. Text ist auch relativ minimalistisch. Now I wanna sniff some glue. Now I wanna have something to do. All the kids wanna sniff some glue. All the kids want something to do. Und ja, der Hintergrund ist wohl, dass der Didi wohl seine Kindheit da verarbeitet hat. Es war wohl für ihn so eine Art Befreiung. Und im Grunde haben sie aber wohl einfach versucht, über Sachen zu singen, die ein bisschen tabu sind, oder fanden das halt lustig und dachten, sie kommen mit allem durch. Und sie wollten halt nicht gerade über, also der Johnny Ramone hat gesagt, sie hatten einfach keine Lust, über Liebe und Autos zu singen. Also selber haben sie wohl keinen Klebstoff geschnüffelt, aber sie haben es einfach mal so rausgehauen.
Tierfriedhöfe oder so.
Wie, genau.
Ja, schön. Ramones habe ich übrigens gar nicht bei mir. Ich habe als nächstes bei Nummer 9 The Last There She Goes. Das
nein, habe ich auch.
Ach so, aber nein. Platz 9.
Nein,
auf 9? Das gibt's doch gar nicht. Nein, okay, dann können wir weiter was dazu sagen. Also, genau, ich habe den Song zum ersten Mal gehört, den gab's ja schon in der, früher,
in der älteren Version,
genau, und der wurde dann 1990, glaube ich, dann nochmal neu aufgelegt, und ich glaube, der war auch in einer Werbung,
das ist ja so ein geschmeidiger Song, der ist auch jetzt,
noch jetzt ganz voll. Ja, total, ja, also super, also genau, There She Goes von The Last, wurde, genau, aus England, ich weiß gar nicht, aus, die Band kommt
aus England.
Ich weiß nicht, aus welchem.
Genau, Nullerjahre war das so, ne?
Genau, das war wohl auch so, dass die, das geht um Heroin, ne? Und, There She Goes, Racing Through My Brain, Pulsing Through My Vein, No One Else Can Heal My Pain, reimt sich alles gut. Und, Heroin, viele Heroin-Songs hier, irgendwie so typisch 80er, 90er, Droge eigentlich noch so. Und, genau, das viel mehr dazu ein. Ich glaube,
genau, hatte ich auch gelesen, dass es eben, dass es wohl in ganz vielen, in so, einfach so Familienkomödien, in irgendwelchen Soundtracks mit drin war oder Werbespots und so, ne? Und die Band wurde wohl sehr als Vorbild genommen von Oasis und Blur. Die fanden wohl The Last super, und die waren einfach ein paar Jahre früher dran anscheinend, oder weiß ich nicht. Und wurde immer so als harmloses Liebesliedchen gedeutet. Also
83 wurden die gegründet, und zwar in Liverpool, und genau, haben sich dann irgendwann aufgelöst. 92, dann wieder zusammen. Genau, Lee Mavers und so weiter. Ja, aber tolle Band. Also ich war aber auch so One Hit Wonder, ne? Also ich glaube, ich habe sogar die Platte mal gekauft, aber ausgeliehen, weiß nicht. Ja, aber es war alles natürlich so, wenn du das so einen so einen wahnsinnigen Song drauf hast, dann der Rest das fällt dann total ab so. Aber es ist interessant, dass du den auch auf 9 hast. Okay, dann kannst du ja mit 8 weitermachen.
Ja, bei mir war auf 8, das habe ich bei mir von Stefan Raab, gibt das Hanf frei. Ein richtiger Scheiß-Song eigentlich. Und der wurde damals 2002 mit Shaggy zusammen aufgenommen.
Ach ja.
ganz schlimm. Und
Ströbele, ne, hat er gesagt.
Genau, ja. Genau, es basierte auf, diesem, so auf so einem Sample von, ne, mhm. Ausspruch von Hans Christian Ströbele, der, mhm. ich glaube, einzige direkt gewählte damals grüne ja, Abgeordnete im Bundestag. Sein, ne? Mhm. Und, mhm. ne, und Ströbele mhm. erfuhr erst später von dem Video, er hatte ja anscheinend zu der Zeit nicht so viel ProSieben geguckt und er hat dann auch eine Klage erwogen, er hat auch durch andere Sachen zu tun gehabt, auf seinem Fahrrad ist er rumgefahren.
Dabei ist er nicht sogar Rechtsanwalt.
Ja. Ja, sogar Rechtsanwalt, hat sogar die DRF verteidigt und so, ne? Mhm. Zusammen mit Horst Mahler, der ist jetzt im Knast. Oder lebt er überhaupt noch? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall trat er dann auch in so einer Folge, ist er dann auch mal aufgetreten, der Ströbele, in so einer Folge von TV Total und hat erklärt, dass er, dass das Stück eben auch seinen Zielen jetzt dienen würde. Hat er vielleicht versucht, sich ein bisschen anzubiedern, der Zielgruppe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall würde er selber kein, hat er wohl damals gesagt, er würde selber kein Marihuana konsumieren, der Ströbele, aber eben schon seit mehreren Jahren würde er sich für die Legalisierung einsetzen. Das weiß man ja auch. Und dann gibt es ja auch diese schönen Plakate immer, die dann überall in Kreuzberg hingen, die Werbeplakate, die immer von, glaube ich, Gerhard Seifried gemalt wurden, ne? Und diese Comics halt, also die einfach diese Kreuzberger Popkultur damals in 80er, 90er Jahren, oder wann war das? Und ja, und dann hat wohl der Raab ihm so einen Verwertungserlös versprochen für gute Zwecke und das, wie man sich vielleicht auch denken kann, hat das nicht geklappt. Und Herr Ströbele hat dann 2003 doch noch einen Anwalt beauftragt, der dann eben seine Rechte hat geltend gemacht hat. Ja. Und dann wurden ihm noch 20.000 Euro zugesprochen. Also, alles gut.
20.000, ja.
Ja, ja, ich weiß nicht, das hat der ja. Herr Raab natürlich dann ja. wahrscheinlich sich schön
gemacht. Mit Masterrecht, Lizenzrecht, ne? Also ja, Verlagsrechte und Masterrecht, das ist egal.
Naja, ich hätte nicht gut, einen guten gut Anwalt gehabt,
der Anwalt. Nee, ich glaube, da muss man einen Medienanwalt nehmen. Also, aber
ich glaube auch.
Ja, das ist ja leider häufig so. Ne? Aber nicht nur Ströbele, auch die ganzen Blues-Gitarristen aus dem Delta hat es auch erwischt. Also tut mir leid. Naja, nee, da ist das richtig tragisch. Bei ihm ist ja eigentlich nicht so wichtig. Da hat er gut gelebt, glaube ich, bis zum Schluss. Ja. Bei mir Nummer 8 habe ich jetzt Jimi Hendrix, Purple Haze. Das musste ich einfach nehmen, weil ja, also, Jimi Hendrix ist auch eine meiner frühen Tätowierungen und meine einzige.
Ja.
Genau. Und Are You Experience. Die Platte kam raus 1967, also in meinem Geburtsjahr. Und ja, Jimi Hendrix fand ich natürlich immer klasse. Und natürlich geht es um Marihuana und so zumindest habe ich so interpretiert. Und der genau, die psychoaktiven Effekt, den hat er oftmals und häufig nachgeeifert ist.
Ja, hat immer viel Freude
und,
gemacht.
Ja, was soll man zu sagen? Purple Haze ist klar, ist kann man gar nicht mehr, also kann man ganz viel reden oder man lässt es jetzt einfach damit bestehen. Aber ist halt ein schöner Drogensong. Ich habe da damals glaube ich auch noch unter Einfluss von der Substanz die Platten gehört. Die hören sich auch anders an. Ich habe damals auf Miles Davis gehört und das klingt anders. Es klingt einfach anders. Und manche Sachen, ganz ehrlich, schöne Grüße an Sven und Heiko und auch paar andere, bestimmte Platten kann man einfach gar nicht mehr so richtig hören dann, ne? Also wenn die früher gedacht hat, so irgendwie absoluter Kult und Wahnsinn und dann, naja, so ohne alles, naja, weiß ich nicht, ne? Also es ist immer noch gut, aber es ist schwer verständlich, sag ich mal so, ne? Also wie man, ist nicht, also langweilig nicht, ist nur irgendwie krass, so, naja.
Also ich kenne das von ganz viel Musik, die so zwischen 17 und 27 unter viel Alkohol funktioniert hat und die jetzt nicht mehr funktioniert. Wenn man das vergleichen kann, weiß ich nicht, aber ja. Ja.
Ja. So, das war Nummer 8 oder schon jetzt.
Auf Platz Nummer 7 habe ich dann den Song Too Drunk to Fuck von den Dead Kennedys und zählt halt, wie gesagt, zu den vielen Songs über Alkoholismus, den es so in der harten Musik gibt, diese typisch Punk, Metal, Rock, da geht es ja gerne mal um Saufen und Alkohol und das wurde natürlich auch hier wieder irgendwie missverstanden als Pro-Alkohol, wie das ja oft geschieht und tatsächlich geht es aber hier wohl um einen Jungen in dem Text, der trinkt 16 Flaschen Bier und dem geht es am nächsten Tag schlecht, er hat Durchfall und kann dann nichts Erotisches mit seiner Freundin unternehmen und der Song war 1981 auf Platz 1 in den britischen Indie-Charts und wurde dann immer nur mit einem gekürzten Titel, also nur mit als Too Drunk oder so oder halt Too Drunk to Funk oder anders präsentiert, weil man zu der Zeit war man noch ein bisschen strenger in England mit dem F-Wort. Mhm. Und ja, also ist ja eigentlich eine amerikanische Band, glaube ich, Dead Kennedys, aber ja, wie gesagt, war in Europa sehr erfolgreich, der Song.
Mhm. Ich habe bei mir Nummer 7 und zwar Johnny Cash mit Hurt. Und das ist natürlich eine großartige Nummer. Und über die Drogenabhängigkeit, wo es da eben seine Drogenabhängigkeit geht und Der Song ist, das wusste ich überhaupt nicht, wurde von den Nine Inch Nails zuerst aufgenommen. Mhm. Und dann hat der Rick Rubin kurz vorm Tod irgendwie mit Johnny Cash gearbeitet. Und da war es ja der Hit irgendwie. Und dieses Hurt war ja auf dem Album wirklich der große Kracher. Muss ich sagen, das ist ja dieses steigert sich, man kann es ja leider nicht spielen hier. Das ist ja dieser Piano, dass sich immer weiter reinsteigert, so es immer lauter wird. Ja. So, ne? Und ich habe die Version von Nine Inch Nails auch gehört vorher hier heute. Und die ist wirklich überhaupt nicht gut. Also es ist wirklich, der Song ist toll, aber ich finde die Umsetzung da bei Nine Inch Nails überhaupt nicht großartig, weil das ist halt, ja, es wird klingt ganz dumpf und wird zwar, also man kann das erahnen, aber ich meine, wenn einer wie Rick Rubin sowas hört und sagt, okay, ich verstehe das, was sie meinen und hört diese Großartigkeit aus dem Song raus, wie auch AO Technology irgendwie, ne, hier von Milo oder so, das ist ja auch von Justin Timberlake und 50 Cent gecovert oder andersrum, was gecovert wurde von Milo, klingt ja auch unhörbar, ne? Also musst du mal AO Technology anhören in der Version von 50 Cent. Hm. Echt voll scheiße. kannst du wirklich nicht hören und das andere ist ein Welthit, ne? Also, und bei Johnny Cash ist, glaube ich, Ähnliches passiert, dass Rick Rubin ihm erkannt hat, dass der Song großartig ist. Und tolle Nummer, echt, man ist zu Tränen gerührt, wenn man nebenbei nicht mit dem Handy rumspielt und den Song wirklich mal auf sich wirken lässt. Und ich habe den Text jetzt, glaube ich, nicht ausgedruckt hier, ich habe was gesagt. Aber es geht natürlich um die Drogensucht und alles, was damit zu tun hat.
Generell, ich weiß, ich kann mich kurz zu meinen schönen Erinnerungen, dass ich immer diese, es gab ja, glaube ich, zwei oder drei Alben, die er mit Rick Rubin gemacht hat. Wie viel waren das jetzt, ne? Und
stimmt, ja, das waren mehr.
Ne, das habe ich immer rauf und runter gehört, als wir durch Schweden gefahren sind. Wenn du so lange Straßen, schöne Landschaft und dann dazu so diese gestrippten Songs, also das war schon immer super, muss ich sagen. Schöne Musik, ja. Ja, vor allem wenn du dir dann die anderen, die alten Johnny Cash Sachen angehört hast, die teilweise nicht so gut waren, ne?
Das ist irgendwie schon toll. Prison Blues klingt ja anders, ne?
Ja, und auch viele andere Sachen aus den 80ern. Ich weiß ja, dass er auch regelmäßig Deutschland getourt ist und auch, was weiß ich, Bremerhavener Stadthalle regelmäßig und so weiter, oder auch irgendwelche am laufenden Band oder so, war auch gerne mal. Was er da zu der Zeit gemacht hat, was war nicht so toll.
Naja. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, that's the only thing that's real. Yes, ein Song. Ja, also, großartiger Song. Also, wie gesagt, ich wusste, aber das mit Nine Inch Nails wusstest du auch nicht, oder? Das ist eine Coverversion?
Ich weiß nur, dass das alles, dass da sehr viele Coverversionen drauf sind auf den Alben. Ne? Das ist ja alles immer so, gecovert. Ich glaube, Depeche Mode hat er auch und so weiter.
Das stimmt, genau.
Aber alles toll. Also, im Grunde immer würde ich fast immer die Johnny Cash-Version bevorzugen in dem Fall.
Ist übrigens der beliebteste Song mit 535 Millionen Plays.
Ja.
Der beliebteste Song von Johnny Cash auf Spotify. 11 Millionen monatliche Hörer. Ja.
Ich weiß, dass zum Beispiel auch bei so einem späten Zombie-Film von George R. Romero, ich weiß nicht, der fünfte Zombie-Film von ihm oder so, da war auch dann im Vorspann dieser Song God's Gonna Cut You Down. Kennst du den? Der ist auch sehr gut. Und auch von diesen Rick Rubin-Alben und auch so ein ganz düsterer Song. Also egal, wo du hingehst, egal, was du machst, am Ende wirst du gefällt von Gott. Und God's Gonna Cut You Down. Und das ist, das wird dann sozusagen zwei Minuten über so Zombie-Gemetzel und so gelegt. Also ziemlich cool. Okay, ich habe bei mir auf Platz 6 habe ich einen Song, der mich ganz früh auch schon mit 15, 16 auf einem Mixtape erreicht hat. Damals gab es noch Mixtapes. Kumpel von mir, der hat schon eine Lehre gemacht, der konnte sich die ganzen Thrash Metal und Black Metal und Speed Metal Sachen kaufen und so, hat mir das dann alles so zusammengemixt auf Tapes. Und da war ein Song drauf von Gang Green, Hardcore Band
aus. Hab ich live gesehen, ja.
Also das habe ich zum Beispiel nie live gesehen, leider. Und da gibt's einen Song, der heißt Alcohol. Alcohol war so einer von den großen Hits von Gangrene. Und der Refrain lautet wie folgt: No doubt about it, you can't live without it, alcohol. Und das wiederholt sich dann irgendwie so 50.000 Mal. Und Gangrene, die waren eben zu ihrer Zeit in Boston nicht so gut angesehen, weil das war ja so eine militante Straight Edge-Gegend, ne, wo eben andere Bands angesagt waren, die eben da extrem Wert drauf gelegt haben, dass sie eben keinen Alkohol trinken und so ein bisschen smarter sind und so. Und bei denen war halt immer Skating und Alkohol waren die Themen bei Gangrene, ne? Und weiß nicht, wo die besser. Wahrscheinlich hätten die besser so nach New York gepasst oder an die Westküste, ne? Und aber sehr coole Band und hatte ich damals auch mehrere Alben von.
Okay, sehr schön. Dann habe ich jetzt meine Nummer 6, ist das schon, ne? Ist Motley Crue mit Dr. Feelgood. Super Song, wirklich nach Home Sweet Home einer meiner Lieblingssongs. Also mein Top Nummer 2 Lieblingssong von Motley Crue. Schöne Grüße an Marlene, schöne Grüße an Tim. Die Tochter von Tim ist Motley Crue-Fan, richtig geil.
Ach, cool.
Und Maiden und so, ja. Großartig, großartig. Auch wie alt ist sie? Keine Ahnung, 13, 12, weiß nicht. Toll, ne? Also nicht alle Drake oder so, ne?
Ja.
Oder Kendrick Lamar oder was ich, was man da so hört. Oder was ich. Also ich kenne wenig Kinder, die Rock, die Gitarrenmusik hören. Dr. Feelgood, genau, ist von 1989, die erste Single aus dem gleichnamigen Album. Und es geht um einen mexikanischen Drogenhändler, der da ständig irgendwie unterwegs war. Und der wird da beschrieben, kriege ich die Story nicht mehr ganz zusammen, aber es geht auf jeden Fall um einen Lieferanten sozusagen, der da ständig die Hollywood versorgt hat.
Ja, passt, ja.
Der hieß Jimmy, genau, jetzt, und der wurde eben Dr. Feelgood genannt. He's the one that makes you feel alright. He's the one that he's gonna be your Frankenstein, Jimmy. Zwielichtige Figur, böse und so. Aber genau, Dr. Feelgood, schöne Grüße, falls er noch aktiv sein sollte. Geschrieben von Mick Mars und Nikki Sixx. Mick Mars übrigens ja auch ausgestiegen worden bei Motley Crue. Hat doch wieder Einstellung geklagt, und dann verstand die Band die Welt nicht mehr. Ja, wir haben dich doch lieb, Nick, lieber Mick und so, ne? Hat ja an seinem Bechterew, seiner Krankheit, ich meine, der hätte ja lange durchgehalten, ne? Die Krankheit hat ihn da von Anfang an begleitet, ne? Ich weiß nicht, was er genau hat, aber es ist so Autoimmunkrankheit oder so, aber ja, mein Gott, so, aber genau, das so war es, das damals lief es noch, ne?
Dr. Feelgood. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Ich habe einen Deutsch-Rap-Song jetzt bei mir auf Platz 5 und zwar Tilly Dean von Capital Bra
Wollte ich auch aufpacken. Wollte ich auch.
Hast du nicht, ja?
Nee.
Ja. Ist ja so der prototypische Drogensong eigentlich, ne? Und was Deutschrap angeht und genau, heißt es Capital oder Capital Bra? Weiß ich nicht. Und Samra und da geht es wiederum um mehrere Süchte. Wie nennt man das? Multitoxisch oder wie heißt das nochmal?
Also das ist Mischkonsum, ne?
Mischkonsum, ja. Hört sich auch nicht schöner an, finde ich. Genau, und da heißt unter anderem, gib mir Tilidin, ja, ich könnte was gebrauchen. Wodka eh, um die Sorgen zu ersaufen. Alles, was ich weiß, Liebe kann man sich nicht kaufen. Und das Leben ist zu kurz, um dich zu rauchen, ja. Hat sich, der Song ist aus 2019, hat allein auf YouTube 71 Millionen Aufrufe. Es geht eben um den Umgang mit Tilidin als eben so ein wirksames Mittel oder als Ausweg aus den Lebenssorgen, aus Einsamkeit und so. Und ist eben die Frage, wie Jugendliche, was die sich eben diese Rapper anschauen, ob die das jetzt einfach nur als Gag sehen oder ob sie das irgendwie als Vorbild sehen und sich von dem Song angesprochen fühlen, weiß man immer nicht so genau, ne? Da sind die Experten sich auch nicht so einig, ne? Und eben die Einnahme von Tilidin ist mit Sicherheit nicht die Lösung für die Lebensprobleme, aber es ist halt so ein Hustensaft eigentlich, ne? Und so, es gibt so Daten wohl von den gesetzlichen Krankenkassen, dass sich der Absatz dass eben die Rezepte, genau, die Tilidin-Rezepte haben seit 2018, die Tilidin-Rezepte seit 2018 von 15- bis 20-Jährigen haben um das 30-fache gestiegen. Also ist das jetzt gut oder schlecht, wenn die Jugendlichen mehr Hustensaft zu sich nehmen, ist die große Frage. Vielleicht, wenn es in den Sommermonaten passiert, würde ich mir Sorgen machen. Das eben, wie gesagt, Tilidin von Capital Bra und Samra. Wer Lust hat, sich mal Deutschrap anzuhören, kann damit ja mal einsteigen.
Ja, sehr schön. Das ist gut, das ist eine gute Mischung hier. Ich habe wieder was Älteres, und zwar The Verve, The Drugs Don't Work, Richard Ashcroft, ne, seines Zeichens Sänger von The Verve, mittlerweile gibt es die Band ja nicht mehr. Der Song ist auf der EP erschienen, die Drugs Don't Work EP, wo auch Bittersweet Symphony drauf war. Er beschreibt halt auch dann, dass es eben Situationen gibt, er bekennt sich natürlich zu seiner Drogensucht und welcher Engländer tut das nicht? Ja, war glaube ich dann auch auf der Urban Hymn Store, auf dem großartigen Album von The Verve enthalten. Also manchmal wird ein Titel ja öfters mal veröffentlicht. Also erst auf eine EP, dann als Single, dann EP, dann ein Album. Gibt's ja die verrücktesten Strategien damals schon. Fand ich einfach schöner Song. Ich finde Richard Ashcroft irgendwie auch als Songwriter immer noch klasse. Er hat super Alben gemacht, finde ich, seitdem er ausgestiegen ist bei The Verve oder die Band wurde sich aufgelöst hat, weiß nicht genau, aber guter Typ so, immer noch, ich glaube, relativ erfolgreich mit seinen Soloplatten. Und schöne emotionale Ballade, er kennt die meisten werden es kennen und ja, habe ich gern gehört, fand ich gut damals schon und deswegen ist er hier auf der Liste.
Sehr schön. Ich habe mal was ganz anderes hier, ein Schlager, und zwar von Nino D'Angelo gibt es einen aktuellen Song über seine Kokainsucht, die hat er dann verarbeitet. Und zwar.
Ich hätte gedacht, dass du 7 Fässer Wein oder sowas hast. Vielleicht kommt das ja noch. Nee.
Aber es ist tatsächlich ein aktueller Song jetzt. Lady Kokain heißt der. Und im Text heißt es: Ich kann dich nicht mal für all das hassen. Ich konnte meine Finger einfach nicht von dir lassen. Es ist nicht so einfach, sich dir zu entziehen. Lady Kokain. Ja, also man merkt sofort auch an dem Text, dass Kokain wahnsinnig kreativ macht. Also er hat. Glaubt man jedenfalls. Und ja, er sagt halt, ja. Koks hätte sein Leben bestimmt über 30 Jahre lang und er ist wohl damit fertig, sagt er. Und er hat aber wohl immer noch im Wald, hat er sich noch Kokain versteckt, falls er mal rückfällig wird. Also fand ich interessante Interviews. Interessante begleitende Interviews zu der Veröffentlichung.
Vielleicht wird man auch gerade deswegen rückfällig, weil man Kokain im Wald versteckt hat, oder?
Vielleicht.
Könnte sein, weiß man nicht.
Er meint aber, es könnte durchs Wetter auch schon sein, dass das irgendwie dann schon...
Jeden Tag nach, ne?
Wie ein Trüffelschwein, ja. Genau. Nein.
Also verdammt, wo war das nochmal? Verdammt.
Nervös.
Nein, die Tüte ist nass. Verdammt.
Nein.
Ich will auf Heizung trocknen dann so.
Ja. Ach, ich weiß es doch nicht.
Ich habe keine Ahnung.
Also ich wünsche mir alles Gute.
Ich kenne mich damit nicht aus. Ich kenne nur die Koks, mit Koksern zu arbeiten. Wir haben mehrfach drüber gesprochen. Das geht. Also das war in den 90ern irgendwie auch noch so immer dieses... Ja, okay, dann laber, ja, ist gut, ja, machen wir.
Schlimm,
mach mal.
Schlimm.
Alles klar, geht gleich los, ne?
Ach, furchtbar, ja, dieses stimmt, ich weiß, dieses Eklige mit der Nase immer so,
ja. Ja, das war immer schlimm, also immer, das war so offensichtlich und dann dieses Gelaber, ey, das, also wenn man es selber nicht nimmt, ist es so, also dann, bitte, geh nach Hause, ey, komm, nicht hier im Büro, nicht arbeiten, mach doch was, feier doch, geh doch feiern, ey, lass mich in Ruhe irgendwie. So, bei mir geht's wieder um Heroin auf Nummer 4, Golden Brown von The Stranglers. Ich hatte das ja mal nach Amerika verortet, muss ich ehrlich sagen, The Stranglers, also ganz blöd,
ja, weiß ich warum. Ja, hätte ich auch gedacht.
Nee, englische Band, und zwar natürlich New Wave Pop, so 1981 veröffentlicht wurde das, und es geht ist die erfolgreichste Single der Band überhaupt. Golden Brown kennt ist ja auch Tier 3, ist glaube ich, ist, warte mal, ja, 6/8-Takt, ne? Genau, geht da, wer das nicht kennt, weiß ich nicht, aber ich hätte gedacht, dass wir, die Nummer ist, dass die sie noch älter ist irgendwie, ne? Die klingt so 60er Jahre für mich.
Stimmt.
Und die Band kam ja auch so aus dem Punk und waren 74 gegründet und so und
Punk, ne?
Ja, und wollten sich halt mal nochmal eben bis einfach irgendwie umorientieren und haben dann irgendwie das Konzept geändert und hat sich echt gelohnt und natürlich kommt die beste Musik aus England, ne?
Und sogar,
aber das hätte man auch wissen können. Ich war jetzt da nicht ganz unsicher. Also hab's dann mal nachgeschaut, aber genau, Golden Brown, Cembalo ist drin, ne? Auch sehr selten sowas und einfach ein schöner Song, Golden Brown. Ich habe den Text auch, ist nicht textlich, gibt das nicht ganz so viel her. Mhm. Aber Golden Brown ist halt ein Synonym für Heroin halt irgendwie. Das kennt man auf anderen Alben oder Songs.
Songs, ne?
Genau.
Brown Sugar ist auch
Heroin, genau.
Ja.
Genau. Da können wir auch mal eine ganze Liste machen. Also da gibt's auch Schorf und wie heißt das alles?
Was?
Nee, das gibt 1000 Namen, wie viel Geld? Gibt es auf Heroin genauso viele Namen, oder?
Schorre.
Wie geht nein?
Nee, Schorf kriegt man dann, wenn die Spritze nicht sauber war, ja.
Genau,
dann
hat also man immer zwischen den Zähnen.
Deswegen immer schön.
Oder ins innere Weiße vom Auge. Das geht immer gar nicht mehr. Okay, lassen wir das jetzt.
Genau. Ich habe bei mir auf Platz 3 von Motorhead einen Song, der heißt White Line Fever. Und White Line Fever ist auch der Titel der Autobiografie des Sängers, Lemmy. Und im Text heißt es, won't go to sleep tonight because the white line turns me on. Und ich hatte ja immer vermutet oder gedacht, dass Lemmy, der hat ja nach eigener Auskunft, war ja immer so ein Speedfreak und hat wohl Amphetamine genommen. In dem Song geht es aber um Koks, glaube ich. Mhm. Und ja, wie gesagt, der Song ist einfach eine, so ein sehr oldschool-mäßiger Song von Motorhead. Die späteren Platten waren eigentlich besser, würde ich sagen. Aber das war damals... Damals wurden die Sachen noch ein bisschen offener angesprochen. Ne? Es gibt ja auch die Beerdrinkers und Hellraisers, Maxi und so. Also, ja. Also, ich würde sagen, wahrscheinlich hat Lemmy dann einfach auch nicht so, war nicht so wählerisch, ne? Zwischendurch, würde ich sagen.
Ja, aber ich weiß so, dass er hat ja Heroin verteufelt. Ich meine, das ist ja das Allerletzte.
Richtig.
Und bei allem anderen war es dann irgendwie halbwegs egal oder so, ne? Zumindest habe ich das so. Ja. So rausgehört.
Ja. Ist halt trotzdem relativ alt geworden, oder? Findest du nicht? Ich glaube, bist du über 70 geworden, warst nicht so? Ich glaube, ja. Ach ja, schon oft zu früh gegangen trotzdem, aber so ist es halt.
Ja, ich habe mir einer meiner Lieblingssongs, den ich immer noch, die ich regelmäßig höre, speziell im Sommer, ist Peter Tosh mit Legalize It auf 3 bei mir.
Alter, du bist so ein Freizeitheim-Hippie, ey.
Was ist das denn? Aber das ist so geil. Die finden den Flash zu kommerziell, ich weiß es nicht.
Nein.
Aber besser als Eddie Grant's Electric Avenue.
Oder Shaggy, ne?
Three Electric Avenue. Oh, ich krieg den Text nicht mehr zusammen. Und
rock,
kann ich
don't, nicht. Rock don't do Electric
Avenue. Genau.
We're gonna rock, don't do.
Das ist oder die Dreadlock Holiday oder sowas, ne? Dreadlock Holiday von 10cc ist immer der erste, der Open auf jeder scheiß Spotify Reggae Playlist, wo ich denke, die kannst du gar nicht hören. Was soll ich das soll kommen da jetzt als nächstes? Irgendwie No Women, No Cry oder was? Und dann, aber Legalize ist halt ganz cool und Peter Tosh irgendwie, das war so, das ist von 76 der Song, eben auch schon einer der größten Hits von ihm und er spricht sich natürlich für die Legalisierung von Marihuana aus.
Nein!
Und, selbstverständlich und das Geile ist, aber der Text ist wirklich gut. Und zwar geht's. Oh, Telefon, das muss ich mal. So, legalize it, don't criticize it, legalize it, yeah, and I will advertise it. Some call it Tamji, some call it weed, some call it marijuana, some call it ganja. Und dann ist es dann, geht's noch weiter, doctors smoke it, nurses smoke it, judges smoke it, even lawyers. Und dann geht's auch da um die Wirkung. It's good for the flu, good for asthma, das verstehe ich, good for tuberculosis and even umada composes. Das ist die Regelschmerzen. Habe ich selbst so, birds eat it, eins love it, foals eat it, goats love to play with it. Also einfach tolle Droge. Ist ja jetzt auch in der Diskussion.
Hier legalisiert zu werden, in Clubs
genau,
und so.
Genau, in Clubs. Und die große, also die machen sich ja schon, die reiben sich ja, die haben sich ja die Hände gerieben hier, die Marihuana-Industrie. Yeah. In Deutschland, aber jetzt macht ja hier unser Gesundheitsminister, Herr Lauterbach.
Klabauterbach, genau.
Klabauterbach, die schotten dicht mit Clubs und selber züchten und hier und hier höchstens mal tauschen oder so. Keine Ahnung, was das wird, aber also ich glaube, das große Geschäft ist damit nicht zu machen.
Ja,
also,
ich habe auch schon gehört.
Also Aktien, ne? Ich würde keine
Aktien. Ja. Ich weiß ja, dass viele junge Unternehmen haben da Geld investiert und so, ne? Und jetzt im Augenblick haben die alle feuchtes Höschen, weil das wohl doch nicht so großer Reibach wird.
Ja, gedacht, nicht mehr feucht,
ne?
Und,
naja. Also.
Schwitzige Hände.
Ja. Verstehe. Für mich ist einfach so das Problem, diese Musik finde ich ja auch geil. Du hast völlig recht und so. Und die kann man ja auch einfach zu. Die ist einfach, macht einfach gute Stimmung und so, ne? Und bloß ist halt immer auch schon. Ich weiß noch, wie selbst in Thailand in jeder Bar das lief. Und überall gab es dann noch. Selbst in Thailand überall diese Reggae-Mütze mit den schwarzen Locken hinten dran zu kaufen. Also, das ist irgendwie. Es ist so ein bisschen totgeritten, finde ich. Also
echt,
so,
ey, sag mal, wir waren doch zusammen in Thailand. Da war das doch absolut verboten, ne? Das zu nehmen. Da gab es doch gleich Knast und so. Da haben wir trotzdem noch.
Ach, ja, genau. Am Strand gefunden.
Ja, am Strand. Das war da wurde es ja doch noch ein schöner Urlaub. Und aber jetzt ist es ja legal. Jetzt ist es ja überall legal. Und,
ach, auch in Thailand, ja?
Ja, in Thailand auch. In Thailand ist es auch legalisiert worden. Ja. Nur in Holland noch nicht.
Nicht stimmt.
Das ist ganz komisch, ne? Da gibt es irgendwie auch nur diese Clubs und alles schwierig.
Richtig.
Und Amsterdam, jetzt kommen wir ins Schwatzen, aber Amsterdam soll auch nicht mehr so, schon so wie alle L-Arenal-mäßig.
Ja,
Amsterdam
genau.
Baut auch ab irgendwie. Ich war länger nicht da, aber früher war es schöner.
Es gibt doch jetzt diese Anti-Kampagne, wo sie mit der sie versuchen, also alleinreisende englische Touristen abzuschrecken.
Stimmt, ja, so, stimmt. In New York gelesen,
Naja. Also, ja, stimmt, bei den Engländern ist, bei den Holländern ist es komischerweise so, so, dass sobald das Ding in dem Café drin ist, dann ist alles okay und du kaufst das, dann ist alles okay für Eigenbedarf. Bloß es darf nicht rauskommen, wie das in das Café
Ja,
reinkommt. So wäre das
voller Schwachsinn.
eigenartig,
Ich
ja.
meine, ich bin dafür, weißt du, wenn du das schon legalisierst und so, dann mach doch gleich den Schotten auf da und mach meinetwegen Aufklärung und sonst was. So, und dann, ich weiß nicht, wie es in Kanada ist, ist ja auch irgendwie, dann sind da, das ist teilweise auch gar nicht so malerisch, wie man sich das vorstellt, irgendwie, weil dann die Steuern, dann kommt da Mehrwertsteuer rauf. Ja, bei meinem Dealer zahle ich aber keine Mehrwertsteuer irgendwie. Das ist und der hat auch das gute Zeug, irgendwie, was noch mehr ballert und weiß ich auch nicht, aber ich verstehe das alles, ich finde das alles äußerst merkwürdig irgendwie auch. Auch die Grammzahlen irgendwie, ja, also 30 Gramm darf man da dabei haben. Aber wie gesagt, hatten wir schon letztes Mal, ne? Also 30
Gramm,
Gramm, Digga, da kommt ja ein ganzes Jahr mit hin, oder? Also, naja, ich
Ich finde alles
zumindest.
Quatsch. Also, das ist wieder so, genau, mit 30 Gramm bist du doch ein Händler oder nicht? Was ist das für ein Blödsinn? Also, das ist so 30
Ja,
Gramm.
10 Gramm für unter 18-Jährige. Ja, klar, doch. Also,
Ich
ich weiß nicht, ich würde das alles anders machen. Also, ich würde
das. Ich glaube, na gut. Aber da merkst du auch, dass du Leute mit befasst, die wahrscheinlich damit nie was zu tun
Ja,
haben.
Du brauchst auch mal eine
so.
Tüte, Digga. Dann meinte, weißt du, was los ist. Ey, das musst du echt mal gemacht haben. Das kannst du doch nicht irgendwie. Naja. Und dann geht das mit den Führerscheinen irgendwie los und was.
Ja, das
und
wird ein großes Thema werden. Ne?
Ja, schwierig. Das wird, und dann ist die EU eh dagegen oder so, dann wird das, naja, keine Ahnung. Also ich würde auf jeden Fall keine Aktien im Marihuana-Geschäft da irgendwie.
Nee, erstmal
ich
nicht.
Meine, wovon überhaupt, ja. Genau. So,
Ach.
jetzt, schau, jetzt kann ich uns plaudern. Peter Tosh, ja, aber auf drei.
Okay, mir auf Platz habe ich einen Song, der
Platz
heißt
was?
Dick und Durst.
Wo bist du?
Platz 2 bin ich schon.
Platz 2 bist
zwei.
du schon, ja.
Drei war White Line Fever, jetzt bin ich auf Platz 2, Dick und Durstig. Das macht eben, das ist ein Song von den bösen Onkels, frühe böse Onkels. Der macht auch gleich Lust auf mehrere Süchte. Ich lese mal den Text vor, und zwar, es geht hier um Fettsucht und Biersucht. Nämlich, der Refrain heißt, was sind schon 120 Kilo, was sind schon 20 Flaschen Bier? Und dann geht's immer, wir sind dick und durstig, wir sind dick und durstig. Also hier geht's also um Adipositas und Bier. Und ja, der Song lief damals bei uns auf dem Dorf immer in Endlosschleife. Und ich würde sagen, bei dieser so einer Aussage gibt's auch keinen Generationskonflikt damals. Also, ne, also viel futtern und grillen und viel Bier trinken. Das war ja, glaube ich, generationsübergreifend in den 80er Jahren. Und insofern gab es da auch keinen Diskussionsbedarf oder so, ne? Genau. Ja,
Ja,
das war dick und durstig von den bösen Onkels, ja.
Ich habe noch wieder was aus meinem Geburtsjahr, 1967 von den Beatles, der große Hit auf der Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Lucy in the Sky with Diamonds von den
ja,
Beatles.
Natürlich.
Genau, und das ist natürlich in der Hochphase ihrer Drogen, also hoch in ihrer der Drogen Hochphase, wie auch immer, wurde dieser Song geschrieben und ja, ist natürlich klar, Lucy in the Sky with Diamonds ist natürlich LSD, ist ja im Titel auch enthalten. Wer mal die Hauptwörter.
Substanz.
Die,
was?
Die Hauptwörter.
Subjektive?
Die subjektiven Hauptwörter zusammen. Naja.
Ich war
wir,
nicht so gut
wir wollen nicht in die Semantik abdriften, wir sollen hier bei der Musik bleiben. John Lennon hat auf jeden Fall gesagt, ja, also hier geht es um Drogen, aber John Lennon hat gesagt, ja, es geht aber um ein schönes Bild, was mein Sohn mir gemalt hat. Ja, genau. Wer war das denn? Julian Lennon oder Sean Lennon? Julian Lennon, glaube ich. Ne?
Julian Lennon, der war doch auch mal Popstar, ne?
Ja, na klar, die war gar nicht so schlecht. Also, wir haben nur, also Sean Lennon habe ich auch noch ein paar Sachen gehört.
Achso, okay.
Ja, genau, die, ich weiß nicht, ob er eine Merkner hat, weiß ich. Gar nicht, aber die beiden machen auf jeden Fall Musik. Genau, war, also es ist immer noch ein schöner Song, so irgendwie 67 schon, weiß ich, wie gesagt, ja, musste ist jetzt schon sehr alt, aber musste einfach auf die Liste rauf, weil ich den einfach irgendwie damals, fand ich immer gut und ja, war irgendwie. Und noch, als man rausfindet, das geht um LSD, war es halt noch cooler. Das war noch ein cooler
Ja, natürlich. Aber ich, ja klar, das macht das.
Als Zwölfjähriger habe ich auch schon
viel
Beatles gehört, oder? Nee.
Mysteriöser.
14?
Die, 16? Ja. Nee, finde ich auch schön, dass du das so Beatles gesagt hast, weil Beatles, finde ich, das hat man als Kind immer so gesagt, zu so Beatles.
Genau, der Witz des Tages, ja.
Die nee, finde ich gut. Ja. Und hätte ich ganz vergessen, dass man das gesagt hat. Und das reicht ja damals schon um. Wie heißt das nochmal?
Die Rolling Stones?
Genau, Goethe spielt Flöte mit Schiller seinem Piller und so. Das waren so die Sachen.
Genau, das sind 70er, später 70er, früher 70er Jahre Humor.
Ja.
Obwohl, nee, ich weiß
nicht. Einfach Genitalien einfließen lassen, dann war es immer lustig. Aber ich weiß, dass irgendwie damals wohl anscheinend, ich fand auch, dass die Songs von den Beatles vorher ganz anders klangen. Also, weißt du noch, so dieser einer so, dieses ist völlig straight, so, help, I need somebody. Und dann plötzlich so, Lucy in the sky with diamonds.
Ja, die haben
das
sich ja, und wurden immer besser oder anders.
Ja,
so,
würde ich auch
gut,
sagen,
ne?
würde ich auch sagen.
Also, ja.
Und das gilt ja nicht nur für die, ne? Das war ja auch, die sind ja alle dann irgendwie ein, zwei Platten ausgeflippt und ich weiß, dass da gibt auch dieses, kennst du auch dieses Beach Boys Album, ne?
Ja, Pet Sounds.
Pet Sounds, ja. Genau. Und ja, auch plötzlich eine ganz andere Musik, ne? Vorher immer so fahren in dem kleinen roten Cabriolet und dann plötzlich so ja, diese crazy Sachen, diese ausufernden Sachen so. Also schon cool irgendwie. Ja. Was war da eigentlich? Haben eigentlich die Stones auch so eine LSD-Platte gemacht? Oder
weiß ich gar nicht. Ja, da gibt's auch einiges. Ne? Also, wobei, da gibt's einige Drogensongs. Ja. Ich habe hier zwei auch auf der Liste gehabt, die wir rausgeschmissen.
Ja.
Weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, welche das waren.
Wobei, bei den Stones finde ich einfach.
Brown Sugar gibt's ja auch einen Song.
Ja. Von. Aber irgendwie bei den Stones finde ich einfach die Qualität der Songs nicht so gut, wenn ich
so sage. Songwriting.
Also, keine Stones. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Ich hab damals die Beatles, damals das weiße Album, meine Eltern, glaube ich, kennengelernt, die Beatles, und dann habe ich das weiße Album irgendwie geschenkt gekriegt, relativ früh. Und dann kam irgendwie zur Konfirmation ein Nachbar und dann hier, das Rolling Stones live, ne? Die sind viel besser als die Beatles. Also, das ist viel besser, ne? Und dann hast du dann irgendwie das Satisfaction gehört irgendwie und dann dachte ich, ja, da war's das war das Coolste oder ja, weiß ich nicht. Es gibt ein, zwei andere, die ich noch gut finde, aber ich bin, musste sich entscheiden damals, ne? Also selbst ich noch irgendwie, also ich bin jetzt ja nun einen Tick älter als die Beatles. Zum Glück, aber man musste sich damals schon, aber damals war es schon, gab es wirklich noch ältere Herrschaften, die sagten so, hier, pass auf, das ist scheiße, die Beatles, muss ich Stones hören oder so. Und das habe ich dann aber nicht gemacht, also.
Ja, ich fand auch, ehrlich gesagt, das Beste, was die Stones rausgebracht haben, war der Golf mit dem Rolling Stones Aufkleber. Mhm.
Na gut. Genau, der schlimmste Song ist eigentlich Sympathy for the Devil, den mag ich gar nicht. Und Angie finde ich auch völlig schlimm.
Man darf auch nicht ungerecht sein, das hat man sich auch einfach übergehört und das ist das Problem.
Angie, ne? Also puh, ne.
Ja. Gut. Ich würde sagen, die waren einfach nicht so eine guten Songwriter wie die Beatles, oder? Kann man das sagen? Ich weiß nicht. Aber es war ja auch ungerecht, ich will auch nicht ungerecht sein.
Ne? Nein. Es gibt ja auch, nein, absolut nicht, nein. Ja, wirklich tolle Songs dabei gewesen, auch die ich Start Me Up oder so.
Ja, genau, die hatte ich sogar damals, die war auf, wie ist das, Tattoo You, ne, hieß die... Da hat mein Onkel mir aus Amerika die Musikkassette mitgebracht, Tattoo You. Und,
Tattoo, das, ja, also, genau.
Da war Start Me Up. Das ist ein später Song, das ist aus den 80ern, glaube ich, ne? Start Me Up, also meine ich. War gut. Gut, okay. Nummer 1 oder Nummer 2 musst du jetzt, glaube ich, oder? Was hast du jetzt?
Ich hab, das war doch gerade
mein Nummer 2.
Ich hab nur noch zwei.
Einen.
Ja, dann bist du dran.
Okay, ich habe bei mir noch von den Song Marlboro Mann von Romano auf Platz 1, für mich einer der schönsten Lieder über das Rauchen. Und zwar im Refrain geht es eben halt um den Marlboro Mann, der hat uns ja auch in unserer Jugendzeit zum Rauchen animiert im Kinowerbung und so weiter, ne, und oder bei der Formel 1 Reklame und so. Und im Text heißt es halt Rauchen, einfach an der Ecke stehen und rauchen und so. Das ist einfach ein Song, der so Lust macht aufs Rauchen und also wer Bock hat, mit dem Rauchen anzufangen, der kann sich den Song mal anhören, ist auf einem der ersten.
Ja, der Jenseits von Köpenick drauf. Ist der von 2015, ja, cool.
Sehr schönes Lied.
Da ist Köpenick drauf auch, ne, und Klaps
auf dem Po
und genau.
Metal-Kuttel,
ja.
Genau, ja. Also die guten Sachen.
Ja. Haben wir drüber gesprochen, ne? Die neue
Romano
haben wir schon besprochen. So, ja. Meine Nummer 1 ist richtig geil. Meine Nummer 1 finde ich auch nicht richtig geil. Und zwar ist das, meine Nummer 1 ist, halte ich fest, da Lützenkirchen mit 3 Tage wach. Das war eine Nummer, die ist richtig geil. Die hab ich damals gehört in Berlin, als ich da mit dem Label gearbeitet habe und da auch dann, wie gesagt haben, signen wir das jetzt oder wie ist das irgendwie? Weil das der Lützenkirchen am Berliner Eck, so, ne? Also, so, und der Typ, ich weiß nicht, wer der Sänger da ist, der war irgendwie in München, glaube ich, war die Story, also ich kriege sie nicht mehr ganz zusammen, und wollte so diese Vocoder testen, ne? Also hat dann irgendwie so, wollte sich neues Equipment holen und war dann irgendwie so im Laden und hat sich diese Vocoder, ne, also diese Roboterstimme dann irgendwie mit generiert, und dann wusste er nicht, was er da reinsprechen sollte und fing dann immer 3 Tage wach an irgendwie, und da ist dieser Text entstanden, ne? Also,
ach nee.
Und es geht ja wirklich, das ist wirklich, also wirklich eine geile Nummer, also totale Feuerschwein Berlin Nummer, und zwar geht's darum, warte mal, jetzt muss ich kurz gucken, hab ich zu vieles, ich habe hier noch ein paar andere, ich weiß gar nicht, wo, haben wir was übersprungen? Ich hätte noch Insane in the Brain, irgendwie, naja. Und zwar 3 Tage wach, Pille, Palle, alle prall, druff, ne, das ist ja der Anfang, verpeilt und verschallert, alles verballert, und dann geht's halt los, auf geht's, ab 3 Tage wach, nächste Party kommt bestimmt, 3 Tage wach, After Hour, vor der Hour, 3 Tage wach, 3 Tage wach, jetzt wirst du langsam schwach, volle Kanne Einwurf, paniert und Ding-Dong, warte mal, und dann wird's lustig, noch lustiger, Punkt, komm mal klar, 3 Tage wach, du warst gestern auch schon da, 3 Tage wach, Spieglein an der Wand, wer ist die? 3 Tage wach, du und deine Oma sind 3 Tage wach. Nase voll, Pimmel schrumpft, 3 Tage wach, essen doof, schlafen doof, 3 Tage wach, Banane in der Birne, 3 Tage wach, Bollerbund. Teller bis zum Unterkiefer, in der Hose und Geziefer. Also toller Song, und das Video ist auch total geil. Also ich kenn's leider, muss man tatsächlich hören. Notfallapotheke.
Ich glaube, ich kenne das Song
wirklich,
auch.
Wirklich geil. Und das Video ist richtig geil. Haben sich so, naja, das ist halt auch schon älter, aber damals funktioniert diese Kostüme da, ne, von diesem Maskottchen halt, diese Bären und was sie da hatten, so verschiedene Riesenkostüme angezogen, ne? Und dann sind wir mit einer Strapazenbande durch Berlin gefahren und fertig war der Hit, ne? Also ich finde das immer noch klasse.
Passt ja auch sehr gut.
Passt zu Berlin wirklich klasse, ne?
Hatte ich jetzt, glaube ich, komischerweise einer anderen Band zugeordnet. Ja, okay. Kann ich einfach nicht.
Nee, ich habe komischerweise noch mehr hier gehabt. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich mich verzählt hier. Das konnte ich dann nicht. Ich habe nämlich. Also, ich wollte noch drauf. Von Cypress Hill natürlich noch was draufpacken. Insane in the Brain hatte ich auch noch.
Ja, klar.
Und dann hatte ich noch super. Und zwar noch Pusherman von Curtis Mayfield aus dem Film Superfly. Aber das ist ja jetzt egal.
Macht ja nichts. Ja, okay.
Schade, mich verzählt. Ich nicht bis 10 zählen.
Ja, es kommt von den Drogen.
Bis 12 gezählt, ja. Das kommt wirklich dann an dem 600, 800er.
Da hast du geschnuffelt.
Ah, du bist fertig, ne? Genau.
Ich bin durch und durch. Durch.
War schön. Ja, kulturelle, hier, was haben wir? Kulturwissenschaften. Haben sich wieder gelohnt, Kulturwissenschaften zu studieren, ne?
Sie war von Arschbacken auf Kuchenbacken gekommen, macht ja nichts.
Genau.
Und, aber findest du nicht schön, dass nur der Angelo auch noch aufgetaucht ist?
Sehr gut, ja, ich fand's eine gute Mischung. Ich war ein bisschen zu oldschool, muss ich sagen. Ich hätte gerne noch ein bisschen länger da, mehr Zeit gehabt. Ich habe mich da, schon viel Zeit investiert, ehrlich gesagt.
Ja.
Gut, dann haben wir es doch. Dann bedanken wir uns. Wir bedanken uns fürs Zuhören und machen gleich noch eine kleine Abschlussrunde. Ne?
Genau. Ja, eine kleine, genau, große Runde noch und dann.
Dann geht's ins Bett. So, was haben wir denn hier noch alles? Ich glaube, ich habe noch irgendwas vergessen. Genau, jetzt ist die Grillsaison, ne? Die Grillsaison fängt ja an.
Startet
also,
ja jetzt.
Kalt, also jetzt bei der Kälte ist noch. Bist du mehr so für Gasgrill oder für so einen Kohlegrill?
Ja, ich habe einen Gasgrill, aber ich überlege, umzusteigen auf Kohle.
Hast du erzählt? Ich habe nämlich genau das andere Idee. Ich habe nämlich einen Kohlegrill und wollte auf Gas umsteigen. Aber
können wir ja tauschen.
Ja, gerne. Meiner kostete, glaube ich, ich habe so einen.
Ich glaube, ich habe Tankstelle.
Ich habe einen ganz großen. Der kostete auch glaub 90 Euro. Aber der war, sagen wir nur ein Riesending mit so verstellbaren Lattenrost. Grillrost. Und der ist wirklich einfach und billig und rostet jedes Jahr durch. Da muss ich mir jedes Jahr einen neuen holen. Und dann kenne ich schon wahrscheinlich so einen super geilen, Napoleon Gasgrill für 6.000 Euro in den Laufe der letzten zig Jahre kaufen können.
Napoleon kenne ich nur den Weinbrand, aber.
Das ist eine super tolle Marke irgendwie.
Das ist eine gute Marke,
Gute Marke. Ja, also ich kenne mich mit Gasgrills nur bedingt aus, aber.
Ich habe einen Weber.
Weber.
Habe ich übrigens geschenkt bekommen von einem Hörer von uns.
Hast du erzählt, toll. Dann darfst du jetzt dann, nicht, dann würde ich sagen, nimmst du das mit dem Verkaufen mal. Hat er eine Sizzle Zone? Hat er so eine Sizzle Zone?
Ich habe eine Sizzle Zone, die kann ich dir mal zeigen.
Ja, gern. Aber hat der Grill auch sowas? Weil ich meine, dass dein Steak dann auch 800 Grad, also eine extra Zone, die besonders heiß wird, also jenseits der 400 Grad. Hat er auch.
Das ist in deiner Mitte, wo die Heizschnecke ist.
Okay. Ja, und dann die nächste Frage, Feuerschale oder Feuerkorb? Da bin ich ja Feuerschalen.
Das hängt davon ab, wo du wohnst. Wenn du einen Balkon hast, dann bist du wohl oder übel Feuerschale, oder? Also Feuerkorb geht ja nur.
Ja, dann brennt der Balkon später erst,
Wenn das egal ist, wenn der Garten verbrennt, dann kannst du einen Feuerkorb nehmen, oder was?
Der Feuerkorb steht ja auch auf Füßen. Der wird ja auch nicht, also die Funken fliegen nur schöner. Und das Holz rauscht da so durch. Fürs Brennbild ist ein Feuerschale schöner, also. Gut, hätten wir das auch geklärt. Was war sonst noch?
Ich glaube, ich bestelle mir bei QVC so ein elektrisches Teil, was man einfach. Da kann nichts kaputt gehen.
QVC, die machen übrigens Wahnsinnsumsatz, ne? Also diese Teleshops, das ist Wahnsinn. Also ich das kriege ich das mit bei. Ja, wir haben einige Künstler lesen bei Tellamo. Also mein lieber Schwan, ne? Also was da durchgeht, ist wirklich, also da kann sich jeder Saturn in der Hauptstadt in Berlin oder Köln irgendwie 10 Finger ab. Also das ist wirklich Wahnsinn. Also generell QVC und so macht Wahnsinnsumsatz, steigt immer noch und es gibt so ganze Clubs auf Social, also die auch so in sozialen Medien sich verabreden, ne? Und dann auch totale Kanaltreue, ne? Die kaufen dann wirklich jeden Plunder da, ne?
Glaube ich.
Und wenn sie dann einmal fremd gehen, weil so bei Home Shopping 24 was kaufen, dann ist sofort die Schamspirale, geht die Schamspirale los, ne?
Die Schamspirale?
Genau.
Schön. Hab ich nie gehört. Aber ich weiß, dass ich habe einen Arbeitskollegen gehabt, der aus Nienhagen war, der Vater war Ortsbürgermeister und dessen Oma, die hat all die ganzen Familienmitglieder ausschließlich mit QVC-Produkten beschenkt und hatte auch ihre ganze braune Schrankwand, die war alles vollgeknallt mit QVC-Krempel und sie war völlig begeistert von den Sachen auch und er hat, glaube ich, das Erbe durchgebracht bei QVC.
Also, der Papa dann mit seiner Münzkontur, ne?
Wahrscheinlich.
Das ist eine ganz exklusive
Seltenheit. Aber das ist,
ist auch wirklich.
Genau,
auch wirklich. 20 Jahre.
Nee, das kann ich nur empfehlen. Also preußisches Münzkontor kann ich nur empfehlen. Das ist, die steigen alle im Wert jedes Jahr.
Ja. Genau, ich sehe das immer, das ist total Verarschung. Oh, ja gut, komm. Es geht zu weit. Wir wollten Feierabend machen. Das ist nicht noch hier intellektuelle Gespräche führen.
Genau.
Ich muss die nächste 800er einschmeißen.
Ja, mal schnell. Sonst steigt wieder die Schamspirale.
Mir noch einen Brown Sugar aufkochen. Dann wird der Abend doch noch schön.
Dann machst du schön den Löffel sauber nochmal mit Feuerzeug. Genau. Und dann.
Ansonsten ist Sommerpause bis September.
Ach nee. Weihnachten, Winterpause meinst du? Bis Januar. Also wir hören uns am 17. Januar, ich freue mich.
34. Dann haben wir die nächste Brücke über den Rhein finden.
Was wird da jetzt? Dann geht Russland schon bis zum Atlantik. Dann wird in Paris
Deutschlandtakt. Zusammen mit dem Deutschlandtakt 2070 machen wir weiter. Dann bin ich schon 30 Jahre tot, glaube ich.
Nee, dann ist Berlin schon ans russische U-Bahn-System angeschlossen bis dahin, glaube ich.
2070?
Ja. 2070 auf jeden Fall. Ja.
Wir werden es sehen. Schönen Abend, vielen Dank fürs Zuhören, fröhliches Dasein.
Danke. Ja, gerne.
Und macht was aus eurem Leben, ne? Und dann bis bald.
Genau, macht's besser.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.